Also hat jeder geschafft von euch, sein Ding auszuprobieren? Ja.
Nein, noch überhaupt nicht. Nee,
ich fühle mich gerade wie beim ersten Date ein BH aufmachen. Ja. Christian braucht noch ein bisschen, damit sein Ding auszupacken, um bei Peters Wording zu bleiben.
Ich hab's.
Oh. Ich mache noch den größten Vergleich. Ich weiß nämlich nicht, welches Ding größer ist.
Hallo zur Geekzone! Heute mit dabei, der Tax.
Prost, Servus auf ein neues. Heute wird spannend.
Und der Christian?
Ja, auf ein neues. Gutes Stichwort. Hallo.
Hallo, sehr amtlich heute. Hallo. Hallo, Christian.
Hallo.
Philipp. Der Philipp.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im neuen Jahr mit der Geekzone.
Oh ja, stimmt, neues Jahr ist ja auch. Und meine Wenigkeit, der Peter, neues Jahr, du sagst es, ist ja schon so alt. Das ist ja, wenn wir jetzt mit neuen Jahr anfangen, dann denken sich die Leute auch, ja, haben wir jetzt schon oft gehört, ist schon wieder vorbei, sind schon wieder im Alltagstrott.
Die halten uns ja eh schon alle für komisch, Peter. Also das ist ja auch
aber
schon
schaut mal her, Alltagstrott. Wir ziehen euch raus aus dem Alltagstrott, weil wir wieder ein pickepacke volles Programm heute am Start haben. Und auch eine Besonderheit, also eine kleine Besonderheit, ihr wisst ja, dass wir normalerweise am Anfang immer mit unserer beliebten Kategorie anfangen, auch teilweise nicht so beliebt. Wir haben da auch schon Feedback bekommen, dass das der eine oder andere nicht so gerne hört. Wir finden es toll, dass wir euch erzählen, was wir trinken. Das
deswegen
ist heute,
machen
wir heute
eine Sondersendung dazu. Für die
richtig, Leute, die richtig. Also für alle, die diese Kategorie am Anfang schon immer gehasst haben. Ja, die
wird
werden
heute
der Folge nicht
Tag,
möglich werden.
Die werden wird ein Folge schwerer Tag. Werden.
Ja. Aber um euch da jetzt nicht zu sehr im Dunkeln zu lassen, genau, wir machen es ein bisschen anders heute. Philipp, du kannst uns ja ganz kurz mal erzählen, was sich zugetragen hat und ja, was wir dann heute so vorhaben.
Ja, eigentlich bräuchte ich jetzt da irgend so eine Märchen-Onkel-Musik im Hintergrund, ne? Weil es ist ja fast eine märchenhafte Geschichte. Also unsere besten Hörer aller Zeiten hier, also zwei unserer vielen besten Hörer aller Zeiten, natürlich im Moment natürlich unsere besten Hörer aller Zeiten, weil die haben uns ja das getan, was ich jetzt erzählen werde. Kell und Glücksbärche hier haben nach unglaublichen Mühen, unglaublichen Querelen mit dem bösen DHL-Dämon tatsächlich einen Ausflug hier in den Süden gewagt. Die beiden kommen ganz hoch vom Norden. Ja, die sind also quasi fast direkt vor, sie sind direkt von der Küste sogar, ja. Wow. sind nur hier in den Süden gefahren. Und um uns ein Probierpaket quasi zu übergeben, da waren nicht nur Probier drin, sondern auch salzige Lakritze, die habe ich aber für mich behalten und schon gegessen. War super geil, stehe ich total drauf. Ja, war leider nur eine Packung. Man muss Prioritäten setzen im Leben. However, wir haben ja hier im Channel auch für jeden sichtbar die Biere dann, die Getränke, wir wissen, es sind Biere, haben wir verteilt an alle, blind. Und an dieser Stelle nochmal übrigens vielen, vielen Dank für unser erstes nicht selber gekauftes Probierpaket.
Vielen Dank, ja.
Ja, yeah, vielen lieben Dank.
Hat uns sehr, sehr glücklich gemacht, hat auch super in die Weihnachtszeit gepasst. Und
sehr geile Aktion.
Ich habe auch nur ewig gebraucht, bis ich es tatsächlich verschickt habe. Aber wir haben es geschafft. Jeder hat jetzt drei anonyme Biere, dreifach verpackt und ja, wir werden die heute der Reihe nach verköstigen, was dazu sagen und vielleicht sogar ein Foto vom Trinkgesichtsausdruck publizieren in diesem Channel. Hätte ich da dran gedacht, hätte ich mir auch noch irgendwie die Haare gekämmt oder sowas. Das mache ich jetzt unauffällig nebenher, während der Nächste spricht.
Ja, genau. Ist super cool. Also ich finde es ja mega genial. Ich finde nur, dass ein Fehler wurde gemacht, ein ganz klarer Fehler, und zwar diese Bierflaschen sind in Knackfolie eingepackt. Und Knackfolie, da kann ich die Finger nicht voll lassen, und das ist natürlich im Podcast enorm schwierig. Enorm schwierig. Ich muss mich jetzt wirklich überwinden, dass ich nicht anfange, diese Knackfolie so langsam von einem Ende zum anderen durchzuploppen. Aber
du, Challenge hebst du dir von morgen auf.
Genau,
ja, ist ja jetzt auch Wochenende. Noch aufpackagen. Also meine liegen ja hier noch gut durchgekühlt. Empfängerbox, ja.
Ja, genau. Also was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt direkt mit der ersten Runde starten, wo jeder mal sein Bierchen auspackt, kurz sagt, was das ist, hier im Chat dann vielleicht sogar das ein oder andere Fotochen postet und dann mal probiert und auch ein Urteil abgibt. Natürlich geht es heute nicht nur um Bier. Also zwischen den Bier-Sessions, die wir hier eingestreut haben, es wird 3 Bier-Sessions geben, streuen wir natürlich wie immer tollen Content rein. Ja, sehr durchmischt heute die Themen und der Content, den wir zusätzlich haben, der Mediencontent. Aber natürlich über allem thront dieses Mal schon das Bierding und die Folge wird auch die Bierprobe heißen, das wissen wir jetzt schon. Ja, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt einfach mal das erste Bierchen jeder auspacken und dann mal reihum gehen und
schauen, wir
was,
das.
Da so, was da so
drin ist? Es ist egal, welches ich nehme, oder? Ich nehme irgendeins jetzt.
Du nimmst einfach eins von den 3, die du da...
Mach eins von den 3. Ich habe gerade schon das größte von den 3, die ich hier habe, reingeholt.
Hey, Philipp, das ist auch spannend, muss man auch dazu sagen. Ich habe auch 3 Flaschen und ich habe eine große und 2 kleine. Ich meine, du fangst mal mit der großen, mit dem großen Bier an, weil am Anfang hast du richtig Durst.
Ging mir genauso jetzt, ja.
Woran erkenne ich denn, was das ein großes Bier ist?
Ein Teppichmesser mitgenommen.
An der Flaschengröße?
Ich gewusst habe, dass der Simpson das so verpackt.
Packst die Frage... Die Frage war großartig. Jetzt übrigens, ich glaube, ich habe Tax-Bier bekommen. Ah, ha, ha,
ha, ha. Ja, also ich muss echt sagen, das ist hier wieder was für die ASM-Freunde.
Stimmt, Knackfolie.
Oder? Es hat echt, also ich glaube, ich müsste jetzt den Begriff auspiepen. Es hat echt was von...
Pickel ausdrücken.
Manche das finden das jetzt... So. Manche finden das jetzt geil, gerade wenn sie auf Knackfolie stehen.
Ihr wisst ja nicht, was ich dann mit der Knackfolie
mache. Also hat es jeder geschafft von euch, sein Ding auszuprobieren? Ja.
Nein, noch überhaupt nicht. Nee,
ich fühle mich gerade wie beim ersten Date ein BH aufmachen.
Ja. Christian braucht noch ein bisschen, damit sein Ding auszupacken, um bei Peters Wording zu bleiben.
Ich hab's.
Ich mache noch den Größenvergleich. Ich weiß nämlich nicht, welches Ding größer ist gerade.
Also mein erstes ist nur ein 033er, deswegen, da weiß ich, welches Größe.
Also ich hab ein 500 Milliliter steht da drauf. 500
ich bin
Milliliter.
Richtig
überfordert, also Heube.
Ja, das ist Heube. So schön sind ja noch nicht mal meine Weihnachtsgeschenke verpackt. Ich muss wirklich sagen.
Erster wichtiger Punkt, Jungs. Welchen Alkoholgehalt habt ihr in eurer
Oh ja, mach mal Alkoholgehaltvergleich. Bei mir sind es 4,2%.
Ich bin doch noch am Auspacken.
Dann machen wir halt schon mal. Du beeilst dich ein bisschen. Ich habe 5,5%.
Boah, hey, das ist ja wie beim Quartett. Ich habe 10.
Nein.
Doch.
Der Christian startet also gleich mal mit 10%.
Ja, das ist aber Abend. Nur ein kleines Bier. Also das ist ja quasi nur 5%.
Tax, hast du es jetzt eigentlich mal? Oder?
Merkt ihr eigentlich, wie wenig Geschenke ich bekomme? Weil ihr scheint geübt zu sein, schneller Geschenke auszupacken.
Du bist nicht immer noch dabei, man hört es eigentlich ist immer geil, noch. Das ist voll wie geil. Findet ihr das so?
Das ist voll die Experience. Also ich bin jetzt erstmal hier auf schlappen 0,33 gelandet.
Aber wie viel Prozent?
Und Alkoholanteil 4,2.
Ah, oh, wir sind gleich, wir sind pari hier. Wir fangen also easy an, Tax. Und Christian?
Gefällt mir. Ja. Ich freue mich schon, das ist rot. Ja.
Also ja, in diesem Sinne könnten wir es jetzt so machen, dass einer einfach mal startet. Ich finde, der Christian mit seinen 10 soll gleich mal erzählen, was da so drin ist und was er da so hat.
Genau. Also jetzt warte mal. Ich muss mich gerade nur kurz neu sortieren, weil meine Tochter...
Nur noch mal ganz kurz. Wir machen dann nachher Verköstigungsfotos von dem Gesichtsausdruck nach dem ersten Schluck mit der Flasche, oder?
Ja, genau. Deswegen, ich habe jetzt gerade nur geschaut, ob ich meine Kamera schon herrichten muss für das erste Bild. Aber dann fange ich mal an. Ich kann es dann auch gleich mal suchen. Ich habe ein La Trappe Trappist Quadrupel. Und ich finde vor allem Quadrupel so geil. Also ich kenne die Marke, ich kenne das Bier nicht, ich habe noch nie einen La Trappe getrunken. Aber die Marke habe ich schon mal gesehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Quadruple halt eben, das klingt mir nach was Besonderem, weil, ja, bei 10 Volumenprozent, das ist schon, klingt wie Popel. Also das kannst du mir nicht madig machen, da kannst du noch einiges schreiben, wie das klingt oder schmeckt. Das wird schon gut sein. Ja, also ich freue mich schon, jetzt gibt's mal Gas, damit ich da, oder soll ich gleich mal aufmachen und ein Foto machen, oder?
Ja, du kannst es ja nebenher, du kannst es jetzt schon mal aufmachen, du kannst es schon mal testen, du kannst dann, danach sagt dann jeder sagen, wie sein Bier so ist, ja.
Ihr seht auch, wir haben das staatsmännisch geplant vorher, wie wir das machen, ne?
Merkt man total, ja. Wir sind voll geplant. Ja, Christian hat gestartet. Ich mache weiter, oder?
Mhm. Ja, mach.
Ich habe hier, die Brauerei nennt sich Wigwood Brewery. Das ist schon mal gut zu wissen. Das ist also kein German Brewery-Bier hier, sondern das kommt irgendwo her. Das ist hier überklebt. Ich kann nicht sagen, wo es herkommt, aber es ist auf jeden Fall ein Gingerbier. Ein Gingerbier, Gingerbeard. Da ist so ein bärtiger kleiner Gnom drauf.
Was, und, wie geil ist denn das?
Aber das hat Alkohol. Aber es hat Alkohol. Tax. Nicht, das ist nicht so ein Gingerbier, wie du es gerne hast, so, sondern das ist wirklich mit Alkohol. Ich weiß ja nicht, ich weiß das Land jetzt nicht.
Wigwood. Das heißt, wir haben gar nicht die gleichen Biere, oder? Ich lasse mich überraschen.
Hätten wir gleich Biere, hätten wir
jetzt dem Peter gegeben, das nahezu alkoholfreie.
Tax, du musst ein bisschen nachdenken, okay? Geht so nicht. Ja? Hätten wir alle die gleichen Biere, hätt's doch nicht diesen aufwendigen Verteilmechanismus mit Fotos und Nummern gebraucht.
Ja, es sind 12-mal dieselben Biere gewesen, deswegen.
Das stimmt ja, irgendwas ist da dran.
Ja. Okay, ich werde euch gleich sagen, wie dieses Gingerbier, also ein Gingerbier, aber ein echtes Bier mit Alkohol, wie das dann so schmeckt. Und wir machen direkt weiter hier mit dem Philipp.
Der Philipp hat ein Engel-Weihnachtsbier. Naturtrüb. Das
sagt irgendwie was.
Naturtrübes Engel-Weihnachtsbier mit Hefe. Also es geht in die Kellerbier, Weißbier. Ist super, passt hervorragend. Ich habe die Temperatur verkackt, weil hier steht Trinktemperatur 8 Grad, aber das nehmen wir nicht so eng. Und das verspricht eine dezente Malznote, Hefenoten und ist fruchtig-würzig. Klingt sehr klassisch, passt zu Ente, Gans, Raclette, Fondue, Braten und Gebäck. Das heißt, ich mache mir noch schnell einen leichten Braten neben mir.
Genau. Aber wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie die Infobox rechts oben.
Schaut auf jeden Fall gut aus. Das Einzige, was mich gerade befremdet, ist der Schraubverschluss. Ich habe ewig kein Bier mehr mit Schraubverschluss gehabt, aber das heißt ja erstmal nichts, ne?
Das heißt erstmal gar nichts.
Genau. Erst mal gar nichts. Deswegen mache ich jetzt noch ein Foto von meinem Engel und mir.
Sehr cool. Ja, Tax, jetzt darfst aber du. Du hast es geschafft auszupacken. Ja, jetzt sind wir aber sehr gespannt.
Ich bin ja so gar nicht der Bierkonnoisseur und ich trinke ja auch gar keinen Alkohol, wie ihr schon wisst, weil dann kann ich ja wieder schnell Auto fahren. Mhm. Ich habe hier ein ziemlich cooles Irish Red Ale, ein Kilkenny, brewed by Guinness, sogar in Irland. Und das Bier ist so unheimlich kalt und es schaut gerade so einladend aus. Und weil ich kein Biertrinker bin, bin ich aber gerade so scharf drauf, weil ich gerade richtig Bock habe auf ein, ja, kühles Bier. Ich werde das jetzt mal öffnen hier, ganz nobel. Achtung. Ja. Wieder ASM.
Ich muss schon sagen, das vom Fips, das schaut so toll aus. Das schaut ja echt aus wie so eine Glühweinflasche.
Wein. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Das ist halt so was von Glühwein. Ich hoffe, es schmeckt nicht wie Glühwein.
Ich finde ja, jetzt wäre es wichtig, dass der Christian mal sagt, wie seins so ist.
Achso, ich habe noch gar nicht getrunken, weil ich noch gewartet habe auf euch.
Achso, ich merke schon. Also ich muss auch erstmal antrinken.
Meine Fresse, ist das geil.
Oh, mein Bier ist sehr gut.
Boah, Christian, sag mal, fangen wir drüber an.
Ja, also ich habe es jetzt nicht so mit den blumigen Worten und mit würzigem Abgang und so. Wie soll ich sagen? Also es schmeckt sehr kräftig. Ich weiß nicht, man könnte ja hier im Chat schon mal reinschreiben, wer das auch kennt. Also ich meine, klar, die es geschickt haben, kennt es vielleicht auch. Es ist wirklich sehr, also es schmeckt nicht kräftig, sondern es schmeckt sehr würzig und sehr intensiv. Das schmeckt richtig geil. Also
Hast du jetzt mein Bier oder was?
Noch, weiß ich nicht.
Ja, also meins ist auch echt würzig, malzig und nicht so bitter. Kann ich trinken.
Vielleicht auch eine süßliche Note.
Aber also eure Biere sind zwar 6% auseinander, aber sie sind recht ähnlich sozusagen. Vielleicht für den jeglichen jeweiligen Trink.
Wie im echten Leben halt, der Tax und ich, ja.
Ja, und an Philipp, dein Weihnachtsbier, da, dein Engelchen?
Weihnachtsbier ist ein sehr, sehr leckeres, süffiges Kellerbier.
Sehr klassisches Bierchen halt, oder?
Sehr klassisches Kellerbierchen, aber sehr, sehr lecker. Also es ist, Kellerbier kann ich nicht sagen, es ist leicht, es passt nicht, aber es geht wahnsinnig gut runter. Und Moment, ich muss nochmal einen Schluck nehmen. Ja, nee, also ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auf der Leckerseite von lecker bis würgen. Ne? Okay.
Ja, okay. Das würde ich auch gerade sagen. Also
kann man sehr, sehr gut, sehr entspannt trinken und ich fürchte, die Flasche wird den ersten Laberblock nicht überleben.
Ja, bei mir Laberblock. Bei mir nur, weil der Laberblock von mir sein wird. Oh, das ist so schlimm, dass ihr alle die T-Shirts habt und meins ist kaputt.
Meins ist auch kaputt.
Ja, weil ich bin anscheinend der Einzige, der es getragen hat. Ich hab's getragen, dass bei mir beim Waschen ist der Aufdruck abgegangen.
Also ist halt aber nicht, gleich reklamieren. Müssen wir mal wieder welche machen.
Ja, wir dringend. Machen einfach wieder welche. Ich brauche einen Hoodie noch davon.
Wir könnten hier dann auch auf jeden Fall mal hier in der Runde oder allgemein im Cast, wir könnten auch mal so das ein oder andere Shirt und anderen Pulli mal verlosen. Wie wär's denn damit? Das wäre doch auch mal was Schönes.
Die Getragenen?
Wir spenden auch getragen ist, genau. Wer will ihn getragen?
Also, das heißt, wir machen den Geekstone Slip und verkaufen den. Nein.
Jeder hat den mal an, oder wie?
Ja.
Jetzt müssen wir doch um die Reihenfolge streiten. Aber
warum gibt es dann die Nummern, dass ich nicht weiß, von wem das war?
Darf ich eigentlich auch noch mal kurz was zu meinem Getränk sagen?
Ja, Peter, entschuldige.
Und zwar, ich habe nämlich wirklich den Taxen-Bier erwischt. Weil nämlich, ich habe hier 0,5 Liter. Ginger Beer, das kennt ihr ja, diese Ingwer-Limonade eigentlich, ja, aber, ja, mit ne? Aber mit einer echten Biernote noch zusätzlich. Also das ist lecker. Süß, schmeckt wie die Limo, das schmeckt eigentlich wie ein Radler mit Ginger Limo.
Boah, cool.
Mega cool. Lecker und natürlich das Perfekte zum Start, finde ich. Perfektes Bier zum Start.
Gut. Ja, aber also bei mir sind ja die 10 Volumenprozent auch perfekt, wenn ich den ersten Laberblock habe.
Danach wird wieder der Christian kurz weg sein.
Danach müsst ihr dann aber richtig ranklotzen, dass es interessant bleibt. Ansonsten.
Darf ich das kurz subsumieren? Wir haben jetzt die erste Bierrunde. Ja?
Richtig.
Es weint noch keiner. Es sind alle glücklich.
Happy wie Sau. Und ich ich bin ja gar nicht so der Biertrinker.
Also ich finde, das Bier, das du hast, das steht dir auch. Also ihr müsst unbedingt, wenn ihr es nur hört, kommt doch mal auf unseren Discord, schaut in den Chat, da sind jetzt auch die Fotos drin. Und ich finde, das Bier steht dem Tax auch. Genau. Gleichzeitig muss ich sagen, ich habe eigentlich Taxens Bier, aber für einen Tax, dem schadet es auch mal nicht, wenn er mal weniger Ingwer zu sich
nimmt. Ja, ein paar Umdrehungen, so mit Halsschmerzen ist das desinfiziert eh besser, also von daher.
Ja, meins hat er auch Umdrehungen und das ist gerade echt, das wäre glaube ich auch perfekt für den Hals.
Lecker, lecker.
Na, Runde 1 ist damit beendet. Wir werden es auch in die Shownotes packen, da kommen dann nochmal die Namen der Biere rein, wenn euch die interessieren und wir starten direkt mit Media Content und unserem Christian. Christian, du darfst dir aussuchen, mit welchem Thema du startest. Du hast zwei Sachen auf der Liste. Ich denke mal, die Reihenfolge passt so, oder?
Die Reihenfolge ist okay, genau.
Dann legen wir doch mal los. Also Content.
Content. Und zwar fange ich an mit Film-Content. Und ich werde es so kurz wie möglich halten, damit ihr euch nicht alle langweilt, weil es ist ja Januar. Und was ist der Januar für Filmfreunde? Es ist der Japanuary. Das alles im Zeichen des japanischen Films.
Das habe ich übrigens vorher noch nie gehört.
Zum Glück habe ich das große Bier aufgemacht.
Ja, Christian, ich kannte das nicht. Ist das schon, so wie der Horror Oktober, das ist ja was, das kennt man schon länger, aber der Japanuary.
Also kennst du den Horror Oktober jetzt auch schon vor mir, dass man das macht?
Ja,
weil da gibt's ja Abwandlungen, da gibt's so den Hooptober und den Schocktober und
keine Ahnung. Den habe ich vor dir sogar schon mal gehört, aber den Japanuary.
Nee, also das ist so bei Filmfreundenkreisen schon auch ein stehender Begriff. Durchaus.
Dann erklär also Sie doch mal, keine, was das ist.
Keine Erfindung von mir. Ich habe noch nicht da so, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr nicht damit dabei zu beigetragen, weil ich habe nämlich letztes Jahr einen Death December gemacht, wo ich mir nochmal so Weihnachtshorrorfilme reingezogen habe. Und da war ich irgendwie im Januar nicht mehr in der Laune so nach so Mottofilmen, sondern habe dann einfach nur konsumiert. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe diesen Monat schon auch normale Sachen konsumiert. Wie zum Beispiel auch mal Dune endlich nachgeholt und so Kleinigkeiten, so unwichtige Filme halt. also ganz, ganz im Gegenteil, wirklich geiler Film. Und auch andere Sachen. Aber ich habe mir trotzdem mal vorgenommen, den Japanuary mal zu liberieren, weil ich noch einige japanische Filme da hatte, die ich noch nicht gesehen habe oder noch mal sehen wollte. Genau. Und ich habe mir, wir werden auch die Letterboxd-Liste von mir mal dann verlinken.
Die ist in den Shownotes dann auch, ja, genau.
Die werden dann in den Shownotes, werden wir die verlinken. Und ich habe mir eben ein paar Regeln gesetzt, die ich noch nicht ganz erfüllt habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Habe ich auch gesehen.
Ja, und das ist ja nicht mehr so lange Zeit, aber ein paar Tage habe ich noch und ein paar Filme werde ich auch noch schaffen. Alles, was ich jetzt hier auf der Liste habe, werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Aber ich fange jetzt einfach mal.
Aber kurz mal zu den Regeln. Du hast sozusagen aus verschiedenen Genres oder auch Regisseure oder so, hast du dir vorgenommen, jeweils davon einen Film zu schauen?
eigentlich war es nur mehr so ein bisschen, keine Ahnung, Name- und Genre-Dropping. Weil ich habe halt gesehen, was ich da habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, daraus machst du halt einfach dir so selbst ein paar Kriterien, die du erfüllen musst. Und dann fügst noch was hinzu. Also da waren zum Beispiel, ich habe mal wild gemischt, das ist nicht nur Regisseure. Mhm. Ich habe dabei halt zum Beispiel, ich muss einen Film von Miike mindestens sehen, einen Film von Kitamura, einen von Sion Sono, den ich ja auch schon mehrfach hier erwähnt hatte.
Den kenne ich sogar jetzt schon, den Namen.
Genau. Bei den anderen weiß ich nicht, ob du die alle kennst.
Kurosawa. Ja, ich habe Hentai habe ich vermisst noch.
Ja, der ist auf der anderen Plattform gelistet.
Ach so, sorry.
Genau, Kurosawa, den ich aber auch noch schuldig bin und ich weiß auch noch nicht, ob ich den schaffe, weil da muss man auch in der Laune, immer in der Stimmung dafür sein.
Und ein Samurai-Film ist sogar drauf.
Sag, genau, ein Samurai, ein Kaiju habe ich mir halt festgenommen. Kaiju sind halt Monster, also große Monster.
Oh, super.
Godzilla-mäßig oder so. Mhm. Irgendwas Marke Japan-Splatter, wie zum Beispiel Machine Girl, den ich ja echt liebe, oder was wir auch mal zusammen gesehen haben, Tokyo Gore Police. Der ja schon sehr speziell ist. Auch. Genau. Und ja, da habe ich mich einfach mal so querbeet durchgeackert. Und du siehst, hat jemand die Liste offen? Und
ich habe die Liste offen. Ich kann dann auch ein bisschen.
Weil so durchgehen ist irgendwie blöd, wenn ich.
Nee, da mich würde mal interessieren, ich hätte da direkt eine Frage. Du hast auf jeden Fall, du hast ja auch gesagt, hier, du willst so Creature-Dings hier schauen. Also Kaiju, du hast. Genau. King Kong versus Godzilla geschaut. Ist damit der allererste und absolute klassische gemeint oder was hast du?
Genau, also es gibt ja sogar mehrere King Kong versus Godzilla. Mhm, genau. Aber das ist eigentlich der, wenn man von dem klassischen japanischen King Kong versus Godzilla spricht, dann ist das der, den man da meint.
1962 steht da.
Genau.
Das Cover finde ich schon großartig. Ihr müsst euch vorstellen, ich erkläre euch das kurz. Ihr seht hier das Cover, da steht drauf King Kong versus Godzilla und man sieht, wie King Kong Godzilla am Schwanz packt und durch die Gegend schleudert.
Ja, aber es ist so eine schlechte Montage, weil man sieht, dass es nicht, dass er gerade nicht geschleudert wird, sondern dass es einfach nur so reinmontiert ist.
Das ist großartig. Da gab es noch keinen Photoshop. Schwierig.
Und man sieht halt hier auch schon, dass, ich meine, man kennt es ja, dass Godzilla auch nur irgendwie ein kleiner Japaner in einem Gummianzug ist. Aber hier ist es halt ein kleiner Japaner in einem Fellanzug. Und also wirklich so beschissene Kostüme, es ist wirklich unglaublich. Und hier muss man sagen, es gibt ja King Kong-Filme, es gibt einen, ich muss mal nachschauen, wie der hieß, da schaut King Kong aus wie Homer Simpson. Wirklich. Und hier schaut er noch richtig gut aus. Also Respekt. Aber also wenn man halt auf diese alten Godzilla oder halt auch Monsterfilme, Gamera oder eben auch diese King Kong und Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn und so, wenn man da drauf steht, wie halt ich, dann hat man auch mit dem jede Menge Spaß.
Also ein echter Classic.
Ein echter Klassiker.
Ja, und sonst muss ich sagen, wenn ich mir das so anschaue, da musst du dir jetzt was rausgreifen, was da Leckerbissen sind, vielleicht sogar für den einen oder anderen, der in dem Bereich jetzt noch nicht so tief drin ist.
Genau, also machen wir doch mal, also ich werde mal einen rauspicken, der heißt World of Kanako. Den habe ich neu gesehen, den habe ich vorher noch nie gesehen gehabt. Ich habe nur davon mitgekriegt, dass der relativ gut ankommt und dass man den gesehen haben soll. Und ich konnte mir echt, ich konnte mir nichts darüber vorstellen, weil es steht hinten drauf, dass ein ehemaliger Polizist mit leichten Alkoholproblemen und Aggressionsproblemen auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter ist und dabei halt einige Geheimnisse aufdeckt. Und was soll ich sagen, also das ist wirklich, also man kann den Film auch nicht beschreiben und man kann den auch nicht wirklich, man tut sich auch schwer, den zu werten, weil der Film hat eigentlich wirklich durch die Bank alles, was man sich an Abartigkeiten auch irgendwie vorstellen kann, so mit Vergewaltigung bis hin zur Nötigung, Gewalt in der Ehe, Schlagen von Kindern, Sodomie, Kindesmissbrauch, alles bis hin zu komödiantischen Einlagen, die der halt dann auch hat. Drogenmissbrauch natürlich und alles.
Klingt ein bisschen wie die katholische Kirche, kann das sein?
durchaus.
Sehr schön. Aber Philipp ist halt Tag der Vergleiche, merkt man schon.
Das ist der Gitter. Nur haben hier die Frauen mehr zu sagen als in der katholischen Kirche. Also es stellt sich dann eben raus, dass Kanako nicht das liebe, brave Mädchen ist, das er halt als seine Tochter kennt. Und geht dann der Sache nach. Und ich kann sagen, also wer auf ein bisschen abgefahren, also wer auf japanische abgefahrene Thriller-Dramen steht, der sollte sich den schon ruhig mal angucken. Also ich würde den auch eigentlich ruhigen Gewissens dem Peter empfehlen, weil es so ein Thriller-Typ ist oder so ein Drama-Typ ist, der dir durchaus gefallen könnte.
Ja, aber wenn der, ist der so explizit auch? Oder
nein,
ist
das nein, nein, so nee. Schlimm ist er nicht.
Nee. Ja, schneidet ja auch eigentlich in den Wertungen ganz okay ab. Mhm. Wäre mal für mich bewusstseinserweiternd, mal was anderes, ja. Mhm.
Bewusstseinserweiternd, genau. ebenfalls bewusstseinserweiternd war für mich das Schließen und zweier Filmlücken, die ich hatte. Das eine ist der Film Harakiri aus dem Jahr 1962 auch. Da gab es, ich glaube im Jahr 2010 sowas, ein Remake von Takashi Miike, das ich schon gesehen habe und wo ich total begeistert war von dem Film. Da geht es um, also wie soll man sagen, es ist ein Anti-Samurai-Drama, der Film.
Habe ich da noch nie gehört, dass es das
abgefahren,
ist
ein ja.
Genre.
Nein, weil das wirft ein kritisches Blick auf, kritisches Bild auf diese ganze Samurai und Ehrenhaftigkeit. Und wenn dein Samurai hier dein Lohnherr dann weg ist, weil es geht um einen ehemaligen Samurai, dem sein Lohnherr halt pleite gegangen ist und oder halt überfallen wurde, getötet wurde. Und er ist dann halt ein sogenannter Ronin, also ein Samurai ohne Herr. Und die sind ja in Japan dann schon gleich minderwertig. Und für die ist es dann auch gar nicht mehr so einfach, auch eine andere Stelle irgendwo zu kriegen. Und das manche versuchen das. Und dann geht es eben um diese Geschichte von diesem ehemaligen Samurai mit seiner Tochter und seinem Ziehsohn. Also seine Tochter und der Ziehsohn, genau. Der Ziehsohn ist nämlich der Sohn von seinem ehemaligen Lehnherr, den er dann mit aufzieht. Und dann entspannt sich halt eine riesengroße Geschichte. Er kommt zu einem anderen großen Fürsten und bittet dorten auf seinem Gut Harakiri, also Seppuku, zu begehen, diesen ritualen Selbstmord zu begehen, damit er halt noch in Ehre sterben kann als ehemaliger Samurai. Und die glauben halt, es ist ein Trick, weil es gibt so eine Masche von Ronin, die halt rumgehen und bei einem Fürsten sagen, sie möchten sich halt gerne hier den Bauch aufschlitzen und dann kriegen sie Geld, damit sie es halt doch nicht machen. Na, geht mal weg, hier kriegt ein bisschen Geld. Und was halt erstmal so relativ unspannend anfängt, entfacht sich halt dann als unglaublich gut erzählte, spannende Geschichte, warum er das macht und die Hintergründe, warum das dann da ist und so. Mehr möchte ich gar nicht verraten, weil das ist auch echt ein Klassiker. Und sowohl das Remake als auch das Original sind sehr gut, aber das Original ist halt nochmal beeindruckender, weil es für diese Zeit damals, 62, auch so gut gespielt ist. Es ist auch echt mehr ein Kammerspiel als irgendwie ein Samurai-Historien-Epos, das ist es definitiv nicht.
Ja, weil ja sag, ohne Witz, Christian, wenn ich mir das anschaue, eigentlich ist das so ein Film, wenn man jetzt sagt, man ist ein Film-Nerd, den muss man ja fast auch gesehen haben, wenn ich mir anschaue, der ist von 62, ist echt ein Klassiker hier und hat auf Letterboxd ohne Witz 4,6 von 5 Sternen, das habe ich noch nicht gesehen bisher, also das muss also ich sage mal so, wenn man den ratet, dann findet man den auch geil. Oder wenn man den schaut, wenn man den schaut, dann findet man den auf jeden Fall sehr gut, weil man einfach den nicht haten kann. Auch wenn es vielleicht gar nicht seine eigene Genre ist, aber der ist einfach wohl wichtig in der Filmhistorie.
Also der ist auch, also 8,6 auf IMDb, was jetzt auch nicht ganz schlecht ist.
Ja, sehr krass, sehr
und,
krass.
Und was steht da hier? Top-Rated Movie Nummer 33 steht da. Also ich weiß nicht, ist auch Top irgendwas Listen, der halt einfach drinnen ist. Okay.
Ja, habe ich auch noch nie auf dem Radar gehabt, aber ich habe bei Letterboxd noch nie einen besser bewerteten Film gesehen, muss ich sagen. Ja, krass.
Zumindest nicht in meiner Liste.
Das in deiner Liste? Eher nicht, nee.
Genau, und die Lücke habe ich jetzt endlich geschlossen. Deshalb kann ich nur echt jedem empfehlen, das auch mal zu tun, wenn du ein bisschen was für die Zeit da hier feudales Japan und da ein bisschen übrig hat dafür und ganz stark.
Ich gehe als Vorbild voran und setze ihn direkt bei Letterboxd auf meine Watchlist. Ne?
Ja. Ich weiß nur nicht, wo man ihn sehen kann. Das ist vielleicht gar nicht so einfach. Weil, also
Internet.
Das ist okay. Da soll es so Quellen geben. Weil ich kann halt nur sehr empfehlen, Eureka die auch die Master of Cinema, die quasi die das britische Pendant zu, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist so eine amerikanische Publishing-Firma, die halt auch so Klassiker neu auflegt und Riesen mit Booklets und Specials und sonst irgendwas und okay, macht. Und das britische Pendant ist quasi Eureka mit Masters of Cinema.
Also wenn man dann noch Bock drauf hat, dass man sich wirklich ins Regal stellt, dann sollte man da mal da
genau, suchen. Eine klasse Blu-ray, also wirklich fantastisch.
Cool.
Genau, und die zweite Lücke, die ich geschlossen habe, die möchte ich noch kurz erwähnen, ist Tora.
Genau, den muss noch, welchen?
No, Tora, ja. Aha. Der Kampfschrei der Japaner, also der,
okay.
Der Flieger zumindest halt, die dann sich mit ihrem Flugzeug Kamikaze in die zum Beispiel Zerstörer da geschrieben.
Also es ist ein japanischer Pearl Harbor Film dann.
Nein, es ist ein amerikanisch-japanischer Pearl Harbor Film. Also hier habe ich ein bisschen getrickst, der ist nicht rein japanisch, der Film, sondern der ist eine Koproduktion Amerika und Japan. Und es geht eben aber, wie du schon gesagt hast, der Angriff auf Pearl Harbor, der japanischen hier Luftwaffe auf Pearl Harbor.
Nochmal, Christian, wie alt ist der Film? Weil den kenne ich ja aus meiner Kindheit. Oder
ja, der ist von 1970, ja.
Okay, und, ja.
Ich habe den nie gesehen. Natürlich kennt man den. Natürlich hat man da schon immer was gehört drüber. Mein Vater hat auch, glaube ich, sich den oft angeschaut. Ich habe da irgendwie keinen Bock drauf und habe den bis wirklich vor 2 Wochen oder so noch nie gesehen gehabt.
Krass.
Und eigentlich echt schade. Beziehungsweise vielleicht bin ich jetzt auch in dem Alter, um es erst zu würdigen oder so. Weil ich glaube, damals oder als Steppke oder so, wäre mir der vielleicht auch zu wenig spektakulär gewesen, wenn man halt dann so andere Filme gewohnt wäre. Aber heute kann man das halt erst so neutral betrachten. Aus den 70er Jahren, es ist ein unglaublich aufwendig gemachter Kriegsfilm. Also definitiv kein Antikriegsfilm, weil er greift schon sehr Partei eben auch für die Amerikaner, wie er das darstellt, wie die Japaner eben, die haben ja den Angriff, ich kriege es gar nicht mehr auf die Reihe, ob sie den Angriff zu früh gestartet haben oder einfach nur die Kriegserklärung zu spät übermittelt haben. Ich glaube, Letzteres. Also der Botschafter hat die Kriegserklärung dem amerikanischen Präsidenten irgendwie um 13.30 Uhr oder sowas übergeben und um 13 Uhr ist Pearl Harbor in Flammen gestanden. Und das war quasi der Kapitalverbrechen der Japaner, der dazu geführt hat, dass die Amerikaner halt bedingungslos in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind.
Ja, ich weiß nur, dass sie da irgendwas verplant haben bezüglich der Zeit. Ja. Dass das so. Eigentlich genau. Könnte es eher so ein deutsches Problem sein, dass man sich dann darüber aufregt, dass jetzt das Timing, dass jetzt das nicht pünktlich war.
Aber nicht pünktlich. Ja, genau.
Wir schlagen zurück. Es war der Angriff.
Ja, aber das war damals schon, ich glaube sogar auch damals schon Genfer Konvention. Dass du einfach nicht grundlos oder dass du nicht ohne Vorankündigung angreifen darfst, sondern du musst eine Kriegserklärung vorab.
Irgendwie auch witzig oder so.
Ja, schon witzig.
Und Moment, ich hau dir jetzt gleich eine rein.
Genau, und was halt dann, es wird halt dann auch gesagt, dass sogar die Japaner, der japanische Admiral hat gesagt, ja, was haben wir da getan? Wie sollen wir diesen Krieg gegen so einen Feind jetzt noch gewinnen, wenn wir ihn so verärgert haben quasi dadurch?
Ja.
Und das ist echt super beeindruckend gemacht, wie das ist und halt vor allem dann diese Szenen, wie sie Pearl Harbor angreifen und wie die Amerikaner echt nur so total tatenlos und planlos zusehen, weil sie es halt nicht gebacken kriegen, die Flugzeuge halt dort abzuwehren. Irre.
Ist er dann besser als der Michael Bay Film oder anders?
Weiß ich nicht, ich habe den Michael Bay Film nie gesehen.
Ach, ernsthaft?
Ernsthaft.
Ja, ist halt das müsstest du eigentlich nochmal machen, einfach mal als.
Ja, weiß ich nicht. Also, ich habe den Angriff auf Pearl Harbor gesehen, aber das sind ja dort deutlich nur so 5 Minuten oder so.
Ja, und der Rest ist ganz schrecklich.
Und ich mag ja Michael Bay-Filme eigentlich schon. Das ist ja nicht, ich will ihn ja nicht bashen.
Ja, die Action ist brutal und inszeniert ist es brutal, aber es ist so viel schmalziges USA-Gedingli außenrum.
Und ich glaube, schwierig. Hier Tora ist der Angriff auf Pearl Harbor. Jetzt müsste ich lügen, aber eine Stunde wahrscheinlich schon.
Oh, krass. Ja, cool. Ja. Aber da hast du jetzt schon die 3 Filme, die genannt hast. Das waren also doch sehr verschieden, kann man so sagen.
Richtig, genau. Das war jetzt auch meine Intention, dass ich das so ein bisschen damit rauspicke.
Ja, und genau. Weil ich spannend, weil ich will damit eigentlich nur sagen, wenn ich jetzt so als Unbedarfter an japanische Filme denke, dann habe ich immer so das Gefühl, ja, das ist ja eh alles irgendwie immer so Dasselbe, weil man sich halt damit nicht beschäftigt. Aber eigentlich gibt es da auch unglaublich viele Genres. Du hast ja oben auch so ein paar aufgeführt. Dann, die Filme sind komplett unterschiedlich in ihrer Machart, obwohl sie teilweise in derselben Zeitepoche ja auch stattfanden. Also King Kong, Godzilla und Tora Tora sind ja nur ein paar Jahre auseinander. Und Harakiri genauso. Das zeigt ja, dass da doch die Bandbreite sehr groß ist, auch im japanischen Filmmarkt.
Halt jetzt vielleicht nicht so wie in Deutschland, der schon sehr stark so auf deutsche Komödien oder Dramen oder sonst irgendwelche Schnulz. Aber es ist natürlich schon auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen plakativ zu sagen, ja, japanische Film. Also natürlich gefällt mir alles, was aus Japan kommt. Und deswegen habe ich ja auch so eine gewisse Filterbubble, was da ist. Aber das sieht man ja auch hier in der Filmauswahl. Ne? Also da ist jetzt kein großartiges Drama oder ruhiger Film oder sowas dabei, was es natürlich auch gibt, sondern das sind dann schon auch solche, keine Ahnung, Samurai-Action oder sonst irgendwelche Filme, die auch so raus aus Japan erfolgreich geworden sind und nicht mehr in Japan
zum Beispiel. Und du hast die alle auf Japanisch geschaut, mit Untertiteln dann?
Richtig, genau. Mhm. Also bis auf Tora, 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 da ist es so, das sind natürlich die amerikanischen Sequenzen sind Englisch.
Okay.
Und die japanischen sind aber auf Japanisch. Das auch eben Regie hat bei den japanischen unter anderem auch Kinji Fukasaku gedreht. Das ist ein ganz auch bekannter, der sehr, sehr viele Yakuza-Filme gemacht hat. Und der hat zum Beispiel als sein letztes Werk, das er gemacht hat, war Battle Royale, den man auch, denke ich, kennt im Westen. Dieser mit der Schulklasse, die sich auf der Insel gegenseitig abmurksen müssen.
Ja, klar, Fortnite halt, ne?
Genau, Fortnite. Dreist geklaut von Fortnite.
Ja, und bist also du hast jetzt ja noch, lass mal auf die Uhr schauen, wir nehmen am 28. Januar auf, und ja, ein paar Tage hast ja noch.
Richtig.
Also du versuchst noch, einen Miike-Film zu schauen, Pinko Eiger und einen Japan Splatter.
Genau, Pinko Eiger habe ich eigentlich noch hier mit, wie heißt der, Lone Wolf and Cub. Mhm. Geht mehr so Samurai, aber gelte ich vielleicht aus Japan Exploitation, Pinko Eiger.
Okay, und Sion und Sono willst du noch schauen?
Den habe ich aber schon angefangen, also der dauert nur so lang, deswegen, da habe ich aber nur noch eine halbe Stunde offen mit dem Coldfish. Genau, und mein Miike fehlt mir eigentlich noch.
Okay. Und meinst du, schaffst es?
Sonst ja, ein ich denke schon. Wie gesagt, Overtime. Den Sono schaffe ich locker. Als Miike werde ich mir den 13 Assassins nochmal reinpfeifen, den habe ich schon so lange nicht mehr gesehen.
Ja, cool.
Ja. Lone Wolf und Cub sind ja 4 Filme, das werde ich natürlich nicht alle schaffen, aber den ersten schaffe ich schon noch.
Ja, cool. Christian, und du hast es geschafft, ich habe jetzt mein Bier leer.
Ich noch nicht, siehst du, weil ich geredet habe.
Weil du geredet hast. Wie geht's dem Philipp so?
Oder, wo ist er nicht?
Nö, ich würde auch schon das nächste Bier dann nehmen.
Das ist ja großartig.
So schnell geht's aber noch nicht, Freunde, weil der Christian hat noch ein zweites Thema, aber das
natürlich.
Hält euch vielleicht dann auch noch mehr. Ich fand es sehr spannend, weil es einfach mal wieder, es ist ja so weit weg von dem, was ich so mich tagtäglich medienmäßig berieseln lasse.
Ja, ich fand es auch eine coole Rückblende irgendwie. Also weil ich genau Tora Tora echt noch nicht mehr Jugend aus meiner Kindheit so gehört habe. Oder
das war dann Ding, oder wie?
Im Schwarz-Weiß-Fernsehen oder so. Ja.
Also, aber der ist Farbe, oder?
Tora Tora? Ja, da hatten wir noch keinen Farbfernseher. Also ich glaube, Farbfernsehen haben wir ganz spät bekommen.
Ach, krass.
Mhm. Nee, ich kann mich schon erinnern, dass wir hatten zwar noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher, aber nur als Zweitgerät. Ich kann mich schon nur an Farbe
erinnern. Okay. Weil der Harakiri ist auch Schwarz-Weiß, ne? Und King Kong war aber auch farbig eingefärbt. Ja. Wie auch immer man das nennt. Mit 3 Farben. Grün, Braun und Blau. Dann hat man den Himmel, den King Kong und den Godzilla.
Genau. Und vielleicht noch so ein bisschen, ach nee, Blau hast du ja schon gehabt.
Wegen
den Laserstrahlen vom Godzilla.
Ja, stimmt. Ja, geil. Japanuary. Bin gespannt, das kommt dann im Februar. Wir haben ja schon gescherzt, ob dann das der
February ist. Genau, da kommen die Hentais dann.
Nee, da gibt's, also das nächste wird dann wieder Horror-Oktober, oder? Oder gibt's noch andere Monate, wo du
zelebrierst? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich, also vielleicht sollte ich es jetzt ankündigen, damit ich jetzt auch im Zugzwang bin.
Ui. Das machen wir. Das ist nur, genau, Wir haben es auf Band.
Wir haben es auf Band, weil ich habe zwar noch einiges auch zum Gucken, und es kommt noch ein paar andere Sachen raus, die ich mal wieder gucken will, aber ansonsten habe ich ein großes Filmprojekt mir vorgenommen. Also nicht Filmprojekt, sondern ein Serienprojekt genau genommen. Ich habe nämlich bei der letzten Aktion, wo es Game of Thrones die gesamte Blu-ray-Staffel fast verumega zugeschlagen, obwohl ich ja schon irgendwie eine oder zwei Staffeln da hatte, aber ich habe gesagt, jetzt mal alle ran hier. Weil auf Sky oder so gucke ich die Flitze eh nicht, wenn das nur in Stereo ist und so ein Scheiß. Sondern das kommt mir jetzt auf Blu-ray ins Haus. Und dann werden meine Heimkinoabende, die ich mir schwer rausschnitzen kann immer, werden jetzt mit Game of Thrones gefüllt, die nächsten Wochen und Monate.
Damit bin ich gespannt.
Nicht endlich, also nicht nur sagen kann, ist der Einzige, der es gibt.
Sondern ich bin so gespannt, wenn du es nämlich jetzt binge-watcht, sozusagen am Stück, glaube ich, wirst du nicht die großen Probleme haben, wie viele andere mit, letzten Staffeln sind gerusht und so weiter und so fort, sondern du wirst es genießen, behaupte ich.
Das glaube ich auch, ja. Also ich habe schon gedacht, du sagst, ich werde nicht so Probleme haben zu wissen, wer war denn das nochmal?
Das ist das Nächste.
Trotzdem noch.
Aber nee, das ist wirklich das Nächste. Du bist schon noch näher dran und es sind viele Characters, gerade in den ersten Staffeln. Das funktioniert aber, ja. Geil, ja. Das freut mich persönlich natürlich besonders.
Das habe ich mir extra für heute aufgehoben, um es dir zu sagen.
Ja, und auch im Chat kommt Game of Thrones, große Liebe. Mal die ganzen Hater da draußen außen vor, ich habe die Bücher gelesen und in den Büchern habt ihr kein Ende. Ne? Man muss dann halt auch mal kreativ werden. Und warum es dazu kam, aber da werden wir drüber diskutieren, wenn du es durch hast. Wir werden auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren, auch über die Staffeln so abliefern. Da will ich mit dir einen Cast machen, unbedingt.
Genau, du kennst mich ich bin ja eh selten ein Hater, wenn dann halt mehr dann schon von Anfang, aber gerade wenn irgendwas ein Ende blöd hat oder sonst irgendwas.
Da machen wir einen Speedrun, Christian, da machen wir zwei einen Speedrun, da müssen wir nämlich auch spoilern, was abgeht. Also, ja.
Yes! Okay,
yes. Cool, abgemacht. Ja. Christian nimmt sich vor, er schaut Game of Thrones in den nächsten Wochen, Monaten.
Jahren.
Großartig.
Nein, Jahre hoffentlich nicht.
Ja, cool. Dann, was hast du denn noch konsumiert, Christian,
Neben den japanischen Perlen habe ich auch diverse Videospiele gespielt und eins davon habe ich mir jetzt rausgesucht, das ich aktuell auch noch spiele. Ich habe es extra geheim gehalten in der Agenda, damit hier keiner vorher googelt, weil ich das so toll fand. Ich habe es hier nur reingeschrieben, Akte Pixel.
Ich habe das gegoogelt und habe nichts dazu gefunden.
Es ist ein Point-and-Click-Adventure in Pixelgrafik von einem irischen Indie-Game-Studio.
Sag mal 10-mal ganz schnell hintereinander, irisches Indie-Game-Studio. Nein.
Also wenn, dann lass mich doch das Bier ausdrinken.
Auf welcher Plattform denn überhaupt?
Also ich habe es gespielt auf der Switch. Es gibt's aber auch natürlich, also ich habe es dann auch gesehen, es gibt's auf Steam und auf Steam auch für ein Apple und ein Ei. Und jetzt ist es auch gerade in diesem Moon Year Sale drinnen. Also das heißt, wenn man im PC, ich muss jetzt mal dir verraten, um was es geht. Es geht um, der Titel ist Darkseid Detective. Und Akte Pixel deswegen, weil es sind die X-Akten von einer fiktiven Polizeistation in dem beschaulichen Örtchen Twin Lakes, wo ein Detective McQueen mit seinem Sidekick, dem Officer Dooley, jede Menge mysteriöse Fälle löst in bester Pixelgrafik und in Point-and-Click-Manier. Da sage ich gleich noch was dazu, mit ein paar Besonderheiten halt eben. Und das sind immer so abgeschlossene Fälle, also insgesamt 6 Stück. Es gibt 2 Teile von dem Spiel, eben den Darkseid Detective und der zweite Teil heißt A Fumble in the Dark. Und beide Teile haben jeweils 3 kostenlose DLC-Fälle noch nachgereicht bekommen. Das heißt, also ich bin jetzt im ersten Teil, im 6. Fall und habe danach noch meine 3 kostenlosen DLC-Fälle. Und den Fumble in the Dark werde ich mir auch noch zulegen und dann spielen, weil es einfach so herrlich ist. Es ist ein klassisches Point-and-Click mit allen Sachen, die viele Leute an den Point-and-Click-Adventures hassen, nämlich mit Popkulturreferenzen, Durchbrechen der vierten Wand, dummen Wortwitzen.
Mach weiter, perfekt.
Also es ist genau mein Ding. Ich liebe es. Es ist so lustig, also ich finde es wirklich unglaublich lustig, weil was ich schon gesagt habe, also gerade auch mit den Popkulturreferenzen, das passt halt so gut. Also jeder Horrorfilm, Science-Fiction-Film oder Akte X oder sonst irgendwas, das wird gnadenlos halt referenziert und durch den Kakao gezogen und das ist einfach nur gut.
Geil.
Man muss ein bisschen eben ein Faible mitbringen für Pixelgrafik, weil es ist jetzt nicht so eine Pixel-Porn-Grafik. Also zum Beispiel Thimbleweed Park war ja auch Pixel-Grafik, aber halt sehr schön. Also das war ja wirklich wunderschön. Also
ist es da nicht so gepolished oder? Das heißt, oder einfach ein anderer Artstyle. Also,
Es ist ein ganz anderer Artstyle. Also es ist wirklich grob pixelig. Also schau dir mal Screenshots an.
Ja.
Ich suche gleich auch mal einen am besten und dann hauen wir
Ja, den. Ich finde es mega schick eigentlich. Also es ist natürlich ganz anders als ein Thimbleweed Park, das nochmal hochauflösender gepixelt ist. Nehmen wir es mal so.
Ja, genau. Aber
sieht mega stimmig und mega cool aus. Und was du jetzt schon erzählt hast, habe ich jetzt schon Bock drauf. Ist halt Adventure. Wenn du sagst, das hat auch so bis wirklich so old, das hat den Hardcore-Adventure-Style. Wie spielt sich das auf der Switch? Das interessiert mich
also natürlich. Also auf der Switch spielt sich ziemlich gut, weil jetzt kommt nämlich zu den Besonderheiten. Also es gibt kein Werbenmenü, sondern ja, nur direkte Interaktion. Es gibt einen Zeiger und dann klickst du rum. Ja. Es hat auf der Switch nämlich auch Touch-Steuerung, deswegen, ich weiß es nicht, ob es aufs iPad gibt. Auf iPad wäre es, glaube ich, nochmal fast geiler.
Weil größere Screen einfach.
Ja, oder weil halt mit dieser Touch-Steuerung das funktioniert dort besser.
Ich finde aber auch so gerade diese Point-and-Click-Adventures passen so geil aufs iPad.
Ja. Ja.
Ja, gibt's aktuell nicht auf Mobile. Ich habe kurz mal geschaut. Ah, okay. Gibt's auf PC und gibt's auf den Konsolen. Ne?
Genau, ich glaube auf anderen Konsolen auch aus wie Switch, aber da macht's, weiß ich nicht. Also ohne der Touch-Bedienung hätte ich keinen Bock, weil da mit den Cursor zu Analog-Sticks, das ist schon lame.
Oder halt am PC mit Mauspointer natürlich dann.
Da geht's natürlich optimal, ja.
Ja, okay. Ja.
Und was halt, also was eine Besonderheit ist, du hast nicht nur keine Verben, sondern du hast auch keine Bewegung. Also das heißt, wenn du in einen Raum reinkommst, dann siehst du, wie jetzt bei dem Bild, das ich geschickt habe, dann irgendwo links den Detective and Queen stehen und rechts
Okay.
Den Queen. Und wenn du mit irgendwas interagieren willst, dann klickst du einfach da drauf, wie zum Beispiel aufs Polizeiauto.
Da laufen die Sprites nicht durchs Bild sozusagen.
Genau, da gibt es keine Animationen dann. Okay. Das heißt aber auch, es gibt keine Wartezeiten, dass der da irgendwie hinläuft und sich
bückt. Also noch mehr Storytelling.
Und so weiter, genau.
Also ein visuell unterstütztes Text-Adventure.
A Visual Novel. fast schon, ja. Und was auch dazu kommt, ist, die Rätsel sind angenehm einfach, sodass ich null Probleme habe, die Fälle zu lösen. Also es gab jetzt einen Fall, da habe ich, glaube ich, mal ein bisschen länger gebraucht und mal ein bisschen gesucht. Das lag einfach daran, weil ich noch einen Raum übersehen hatte, wo man noch hingehen kann.
Okay.
Aber ansonsten ist es schon so, dass man einfach mit rumlaufen und hier kriegst du dann relativ einfach die Gegenstände und dann ist es schon so, dass du durch den Kontext weißt, okay, das brauche ich dort, okay, da sagt er dann, das und das ist vielleicht noch nicht, nee, das kann ich so noch nicht verwenden, okay, ich muss vielleicht noch einen Kleber dran machen oder so.
Also Gegenstände gibt es schon, die du verwenden kannst und auch miteinander kombinieren und solche Sachen?
Ja, okay. Ja, aber halt nicht so irgendwie abgefahrene Rätsel mit in keine Ahnung, in fünf Ketten.
Okay.
Dann auch noch.
Und ich habe verstanden, du kriegst auch ein bisschen vom Protagonisten dann so Tipps oder wie, dass er sagt, eigentlich, vielleicht muss ich das mit etwas verbinden oder solche Sachen.
Das hält genau.
Gab es ja in Monkey Island und Co. auch, allerdings da immer halt nur sehr basic. Also das war nie sehr, sehr deutlich.
Also ich fand Hilfe, Monkey Island 1 noch relativ überschaubar und also relativ gut.
Ja.
Monkey Island 2 waren halt manche Rätsel schon echt
so schwer,
so skurril, dass du das also echt dann nur noch mit.
Fun Fact, da hänge ich gerade auch. Ich spiele nämlich gerade auch immer mal nebenher auf PlayStation 5 über PS Now die PlayStation 3 Version von Monkey Island 2.
Yes.
Und habe da jetzt schon mehrere Wochen Pause gemacht, weil ich nicht weiterkomme. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich weiterkomme. Naja.
Das ist ja echt nochmal so ein Komfortding. Vielleicht habe ich auch echt Bock, Monkey Island auf der PS5 zu spielen, wenn es das geben würde.
Naja, einfach PS Now kannst du streamen.
Aha.
Du brauchst halt ein PS Now-Abo. Genau. Aber will gar nicht von Christian ablenken jetzt. Vielleicht ist das auch so.
Da ist es noch drauf auf der Festplatte, weil ich habe es ja auch da schon durchgespielt. Ja.
Stimmt. Aber dieses Game hier reizt mich schon sehr, weil was ich halt geil finde, ist erstmal dieses Grenzen und Anspielungen. Bei mir könnte es ja gar nicht viel genug davon geben. Mhm. Es gibt ja Leute, die können sowas nicht mehr sehen. Es gibt ja auch Leute, die Stranger Things scheiße finden, weil es zu sehr gedrängt ist mit diesen Anspielungen und mit diesem Retro-Flashback. Bei mir können es nicht genug davon geben. Ich lieb's. Deswegen.
Ich auch. Ja. Also genau. Deswegen, also es ist genau mein Ding. Und ich habe auch immer so ein suffisantes Lächeln, wenn ich spiele. Und was ich noch sagen wollte, genau, sind ja so abgeschlossene Fälle. Und die Fälle haben auch echt eine schöne Länge. Die sind so zwischen, was würde ich sagen, zwischen 20 und 60 Minuten vielleicht, sowas um den Dreh rum.
Cool. Also auch mal für zwischendrin echt eine coole Sache. Nice. Vielleicht dann, Tax, da du ja keine Switch hast und auf dem Mobile, muss man mal schauen, ob es eine Timeline gibt. Vielleicht kommt es auf Mobile ja raus.
Das ist, hat eine freundliche Optik, ja. Ich habe es mir viel halt kälter vorgestellt.
Ah, nee, es ist, glaube ich, PC. Na, PC und Linux und so. Aber für alle, also es sind viele Plattformen unterstützt und es hört sich cool an, wenn man wieder Bock auf ein Adventure hat. Und nicht, genau, also ich glaube, es ist manchmal auch angenehm, wenn die Rätsel nicht so mega knifflig sind.
Genau. Ja, also man kann einfach echt das genießen, den Humor genießen, sich dann durchklicken und man ist nicht gefrustet, sondern hat es halt einfach auch schnell dann auch mal so einen Fall gelöst und das macht alles Spaß. Und cool. Es kostet echt fast nichts. Also ich glaube auch selbst auf der Switch kostet das 10-12 Euro oder so. Und wie gesagt, jetzt auf Steam gibt es jetzt für unter 5 den ersten Teil.
Cool. Ich habe es in die Shownotes mal beide Titel aufgenommen, also The Dark Side Detective und der zweite Teil ist The Dark Side Detective, A Fumble in the Dark. Ja, wer da Bock drauf hat, wer kein Adventures zockt, wird es nicht zocken, aber alle anderen, glaube ich, da muss man mal einen Blick drauf werfen.
Yes.
Sehr schön. Christian, danke. Das war doch wieder ein Ausflug nach Japan und Adventures. Adventures kann es nie genug geben auf dieser Welt. Es gab ja schon eine Zeit, wo eigentlich adventure-mäßig fast gar nichts mehr rauskam. Weiß nicht, vielleicht weil es zu Indie passt, weil es vielleicht auch vom Aufwand her so machbarer ist als ein Action-Adventure oder Action-Platformer oder sonstiges.
Who knows?
Könnte schon sein, ne? Das ist einfach auch, wenn du sagst, in dem Game, dass sich die Personen nicht bewegen und so, das hat schon auch damit zu tun, dass man sich das gespart hat, denke ich.
Genau. Und ich finde das eigentlich einen guten Kniff. Also warum denn sich da aufhalten, auch mit der Animation, also sowas zu schaffen, wenn man dann einfach den Rest des Games dafür dann ein bisschen polischen kann.
Und ich habe auch den. Obwohl man sagen muss, also gerade die Animationen in Monkey Island sind natürlich unvergleichlich gut teilweise. Also wenn was so ein Guybrush dann doch wieder auf einmal, was er so tut, so Spuck-Wettkampf und so weiter, will ich da mal kurz nur anführen. In Thimbleweed Park gibt es auch ein paar coole Animationen, nicht von allen Characters, aber da finde ich es auch wichtig, aber ich denke, es geht auch ohne. Also man muss dann halt über andere Elemente irgendwie die Atmosphäre transportieren.
Genau. Und das reine Gehen, ich meine, es gibt ja extra den Shortcut, so mit Doppelklick auf den
Ausgang. Richtig. Und du hast auch recht mit diesem Zeit, das ist natürlich cool, dass du nicht mehr warten musst, bis er wohin geht und dir dann sagt, damit kann ich nichts anfangen. Na super, danke für die 5 Sekunden Wartezeit.
Ja, und danke an den tollen Games-Podcast hier auf ein Bier, weil bei denen habe ich das nämlich gehört. Die haben das ausgeräumt und gesagt, mal wieder ein Point-and-Click-Adventure und haben das gelobt. Und
die müsst ihr hören. Also ich glaube, du hörst den Podcast sehr gerne auf ein Bier, ne? Passt auch zur heutigen Folge von uns hier. Da könnte ein Joint Venture eigentlich jederzeit passieren.
Das Problem ist halt, dass das so Anfänger sind. Ich meine, was willst du mit einem Bier?
Ich finde, diese Überleitung, Philipp, ist leider brillant. Weil
nicht schlecht, ne? Weil meine Flasche ist brillant.
Meine Flasche ist leer, der Christian ist mit seinem Block gerade durch. Und es geht darum, Bier Nummer 2 vorzubereiten.
Dann holen wir doch mal kurz.
Genau, stellt euch vor, das ist Fahrstuhlmusik, die jetzt nicht läuft, aber wir holen unsere Biere.
Ich glaube, jetzt ein großes.
Habt ihr schon alles ausgepackt?
Nee. Oh, schon wieder Knackfolie. So.
Das ist wirklich schon ein schönes Geräusch eigentlich, oder? Es ist schöner, als wenn wir jetzt anfangen würden, hier Chips im Podcast zu essen.
Ja.
Oder sagt mal aus dem Chat, kann man schon anhören. Ist jetzt nicht so ein Geräusch, das einen triggert, finde ich. Sehr angenehmes Geräusch.
Sollte man einbauen, nicht nur so Regen und Wellen, sondern einfach Knisterfolie.
Meine Fresse, was ist denn das?
Ist das geil.
Okay, ich fange mal nur kurz an mit meinem Alkoholgehalt, 5,5%.
5,4 diesmal nur.
Okay, habe ich dich wenigstens mal geschlagen, allerdings bist du uneinholbar mit deinen 10.
Ja, das glaube ich auch, ja.
5,2?
Wow, ich bin auf Platz 1 noch. Und der
Philipp? Das ist ja geil. Ich habe was total Cooles bekommen. Ich habe eigentlich Christians Bier. Ich grinse echt.
Ich schmeiß mich so weg.
Ich habe, glaube ich, schon wieder Taxens Bier, aber egal.
Nee, aber ich habe Christians Bier. Es ist total süß.
Und der Philipp?
Maria
Philipp, du bist schon da, oder, Philipp?
Ja, ich bin da.
Ja, was hast du auch ein schönes Fläschchen?
Ja, ich habe auch was Schickes. Ich überlege mir nur gerade, ob wir da so ein YouTube-Format rausmachen können, so 4 Guys, 12 Beers oder so.
Wir könnten es ja auch mal auf Twitch probieren.
Ich mach mal auf.
Genau, wir machen mal die Biere auf und ich finde, wir sollten wieder direkt mit der Reihenfolge beibehalten, dass der Christian uns... Wie viel Prozent hast du, Philipp? Wir haben noch auf deine Prozentzahl gewartet.
5,1.
Okay, 5,1. Da bin ich Platz 1 mit meinen 5,5. Das ist überraschend, weil das Bier sieht nicht so aus, als hätte es viel. Aber da komme ich gleich zu.
Jetzt sind wir total konservativ jetzt mit 5 und so.
Ja, ja. Der Christian ist gerade ein bisschen am Runterkühlen nach seinen 10. Das ist gar nicht schlecht, dass er jetzt
mal genau.
Stell dir vor, du hättest nochmal einen 10er erwischt jetzt.
Ja, dann kann ich mir langsam eins sagen lassen. Aber ich habe noch was vielfaches Besseres erwischt.
Erzähle er.
Das wird den Philipp besonders gut freuen, weil wir hatten es ja vorhin schon von der katholischen Kirche. Und ich habe das Bier Bischofs Finger.
Meine Fresse.
Ich hab, der Kardinal Ratzinger, der fuhrt mir morgen im Arsch rum, sage ich dir. Es ist ein Kentish Strong Ale. Fett geil. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich riech mal, es riecht nach Ale.
Oh. Sieht fantastisch aus, die Flasche. Es sieht eigentlich aus, wenn man nicht genau hinschaut, kann man meinen, du hast irgendwie so einen Whisky in der Hand.
Genau. Es ist cool von der Farbe, es ist... Die Farbe ist auch genauso.
Die Farbe ist geil, ja. Und es ist ein Strong Ale. Es hätte jetzt echt passieren können, dass du wieder irgendwas mit 8-9% am Start hast. Du bist mit den 5,4 gut unterwegs. Ja. Cool. Okay, super. Dann sage ich euch, was ich hier habe. Das sieht irgendwie total witzig aus. Da hat einfach nur eine Kokosnuss vorne drauf und das nennt sich Coconut Bier. Und was noch viel besser ist, da steht oben Bier in verschiedenen Sprachen in Comic Sans.
Das ist ein professionelles Bier dann
quasi. Das Label sieht fantastisch geil aus. Ich habe auch schon wieder keinen Plan, wo das herkommt. Naja, aber das ist aus Hamburg. Ja, da steht sogar, kommt aus Hamburg, Coconut Bier. Foto kommt dann auch gleich im Chat. Bin ich gleich sehr gespannt, wenn ich es probiere. Das machen wir wieder zusammen.
Ritter der Kokosnuss. Ja.
Also mein Coconut Bier, nachdem ich erst so Ingwer, das ist eigentlich wieder ein Taxbier, was ich habe, aber gut. Dann, Philipp. Bierchen.
Ich habe hier ein Ratsherren Hamburg hell unfiltriert. Ich bin bei den unfiltrierten Bieren heute. Und anmaßenderweise hat da jemand hinten drauf geschrieben, hat jemand hinten darauf geschrieben, Hamburgs Antwort auf Bayern. Direkt aus deiner Nachbarschaft. Dieses Helle besticht durch einen milden Körper mit gut ausbalancierten Hopfennoten, ohne jemals aufdringlich zu sein. Also ich bin gespannt. Die Frage stellt sich jetzt tatsächlich, können Hamburger Helles? Weil Helles ist ja eigentlich so eine urbayerische Geschichte. Und ja, Hamburger können alles. Es ist mir schon klar, Glücksbärchen. Ne?
Aber das ist ja eine Kampfansage, jetzt hier zu sagen, wir schicken euch Bier aus Hamburg und das ist die Antwort auf bayerisches Bier. Schon ein
bisschen, ne? Hier steht jetzt allerdings, lecker dazu wäre ein Hamburger Schnitzel und ein leichter Zitronenkuchen. Ich meine, ihren Zitronenkuchen können Sie jetzt irgendwo hinstecken, aber so ein Hamburger Schnitzel wäre ja schon geil.
Nach dem ersten
Bier. Schaffst du nach deiner Gans jetzt noch ein
Schnitzel? Locker. Sehr nett. Ich muss kurz irgendwie die Flasche in Szene setzen.
Ja, genau. Und in der Zeit kann der Tax noch sagen, was er hat, weil es hat sich japanisch angehört, Tax, was du vorhin
von dir hast. Ja, absolut hier. Japans Number One Bier.
Japans Antwort auf bayerisches
Bier. Ja, Helles. Total. Hier ein Asahi oder ihr könnt es wahrscheinlich richtig aussprechen. Extra Dry. Und ansonsten steht drauf hot. Also schmeckt
January halt.
Ich muss aber gestehen, im Vergleich zum
Kilkenny. Hast du das schon probiert, oder?
Probiert? Irish Red Ale. Es schmeckt nach Bier und ich merke keinen signifikanten Unterschied. Es ist zumindest nicht deutlich bitterer. Ich trinke nochmal einen Schluck hier.
Könntest du nochmal kurz wiederholen? Der Chat fragt nochmal, kannst du nochmal wiederholen, was auf der Flasche drauf steht? Das Japanische bitte nochmal im Original. Ja, stimmt. Ja. Okay, schmeckt auch so, oder? Wahrscheinlich.
Ehrlich.
Ich probiere mal mein Coconut-Bier und ihr probiert mal eure, oder?
Ja, aber Coconut-Bier ist super. Klingt ja aber spannend. Also das hätte ich jetzt auch genommen. Aber ich muss das bei Hamburger Helle beurteilen. Moment.
Hä? Ich schmecke das Coconut nicht. Das schmeckt einfach wie ein Bier.
Du musst auch die Kokosnuss auf den Kopf setzen. Die Kokosnusshälfte.
Puh,
Kuh. Der Hammer, ja, Japaner.
Also das Bier, das ich hier habe, das Coconut-Bier, es schmeckt wie so ein, wie ein Pilz. Wie ein Pilz. So ein trübes, ein trübes Pilz. Das trübe ist wahrscheinlich das Kokosnussextrakt. Aber ich schmecke die Kokosnuss nicht. Vielleicht liegt es am ersten Bier. Ginger hat schon alles abgetötet. Ginger hat schon komplett die Geschmacksnähe.
Ich kann dir empfehlen, du musst zwischen zwei Bier so ein Katzenleckerli knabbern. Das tötet jeden anderen Geschmack.
klasse Idee. Ich hab auf der Knackfolie rumgekaut. Das hat leider nichts gebracht anscheinend.
Ich habe hier so ein Sweet and Hot Beef Jerky zum
drauf. Oh, auch nicht schlecht.
Das ist auch
Sehr gut. Okay, aber also meins ist ein leckeres Bierchen so. Schmeckt einfach wie ein Bierchen, aber das Coconut ist jetzt leider verloren gegangen auf dem Weg.
Schade eigentlich. Mhm. Also meins.
Dein Scotch, Christian, wie schmeckt der?
Also im Vergleich zu meinem 10% Highlight von vorher.
Bishops Finger, ich schmeiß mich weg.
Bishops Finger. Es schmeckt so ein bisschen nach danach, muss ich leider sagen. Weil es schmeckt leider so ein bisschen wie ein Bitter. Wie so ein, weißt du, so ein britisches Bitter mit Kohlensäure, Gott sei Dank, weil sonst wäre es ja ungenießbar. Es hat ein bisschen Kohlensäure, aber man sieht es schon. Ich kann mal ein Foto jetzt, wo ich getrunken habe, dann nochmal schicken. Das ist so dieser typische Flaum von so einem Ale, der dann halt auf so einem Glas da dann so rumschwirrt. Und kennt ihr dieses Geräusch, das ein Bitter macht, wenn du in einem Pub da das rauszapfst? Ja. Das macht
Genau. Es sieht auch so aus wie Barney bei den Simpsons irgendwie so. Einfach, ja.
Genau. Bläh. Also ich freue mich mega drüber, aber mein Highlight wird es nicht, leider.
Ja, also ich kann auch schon Ranking sagen, das Gingerbier hat halt einfach dominant alles weggegingert und vielleicht schmecke ich deswegen Coconut nicht mehr, aber ja, Coconut ist auf jeden Fall kühl und es ist halt auch nur so 0,33.
Ginger Spice war halt auch die beste.
Tags, wie ist das? Oh, da ist das Etikett jetzt auch mal zu sehen, dann im Chat auf dem Foto, Asahi.
Asahi.
Und du bist happy damit? Bist du happy damit, Tax?
Ja, also ich bin nur ganz, ganz verplant. Ich denke, das irische Bier müsste ja komplett anders schmecken wie das japanische. Ich merke da keinen signifikanten Unterschied.
Die Asiaten haben, soweit ich weiß, sich wahnsinnig stark an der Pilsener Braukunst orientiert bei ihren Bieren. Okay. Das heißt, du kannst als Europäer total entspannt in Asien jedes Bier trinken, das man dir vorsetzt. Das wird immer gut schmecken, weil die machen das echt lecker. Manchmal ist noch ein bisschen Reis drin, aber ja, also ich verstehe, wenn du sagst, das schmeckt gut und das ist eh so ein Red Ale, glaube ich auch, oder?
Also das irische ist ein Red Ale, aber das hier steht Dry drauf und ansonsten, nee. Es trinkt sich etwas leichter, nicht so schäumig, würde ich sagen. Es ist gleich leer.
Okay, dann sollten wir schleunigst weitermachen. Ja. Also der Philipp will noch sagen, was die Hamburger da fabriziert haben, oder hast du schon
genug? Soll ich vielleicht sagen, also das ist eine zweischichtige, sag mal, ich habe es echt nicht mehr drauf heute, eine zweischichtige Bierkritik. Also der eine Punkt ist, das hat jetzt also echt mit einem hellen überhaupt nichts zu tun, ne? es hat geschmacklich mit einem hellen überhaupt nichts zu tun. Aber jetzt kommt der zweite Teil der Kritik. Ich war früher beruflich relativ oft in Berlin unterwegs und in Berlin gab es so ein in einem alten China-Restaurant eingerichtete Rockabilly-Kneipe, das White Trash. Und das White Trash, die haben selber Helles gebraut und das hat exakt so geschmeckt. Insofern finde ich es mega geil, weil da war ich fast jedes Mal, wenn ich in Berlin war und kann mich nicht mehr erinnern, wie ich rausgekommen bin. Insofern ganz großartig, es ist quasi ungewollt, ungewusst ein Erinnerungsstück an meine Jugend. Deswegen
es schmeckt wie das Bier aus einer Badewanne in einer Berliner Hinterhof, Ex-Chinesen-Kneipe.
Ja. Sehr lustig. Wir schweifen etwas ab, weil wir jetzt aus dem Chat sogar schon gedisst werden, dass wir China sagen. Ja, in Bayern sagt man China.
Ja, er sagt, das heißt China. Sehr fix.
Oh Mann, ey.
Das ist der Horizont erweiterte Podcast. Da lernt ihr ja mal auch was hier. Du hast mal was mal südlich von der Elbe los ist.
Und dazu noch die Randbemerkung, genau aus diesem Grund, und weil es nur eine 0,3er Flasche ist, ist es leider fast schon leer, also nächster Block ganz fix.
Okay. Wir müssen nämlich wissen, der Philipp ist am Ende dran. Also der Philipp darf dann nach der dritten Runde noch von seinem Spaß. Content erzählen und es wird ein Spaß. Ich weiß jetzt schon, dass es Spaß wird. Ich komme direkt davor.
Ich muss mich ganz kurz ein bisschen rehabilitieren. Ich hatte den wahnsinnig guten Vorsatz, im neuen Jahr, im Januar, mal wenig bis kein Bier zu trinken.
Ich auch.
Bis das heute heißt, gelungen, oder wie?
Nicht ganz, aber es ist tatsächlich so, eher so eher mal am Samstagabend ein halbes oder ein Heube oder so, aber jetzt drei Bier heute wird echt eine Challenge.
Es wird, Gott sei Dank ist der Aufnahme am Freitag, Ich war letzte Woche mal mit meinem Vater essen und also ich meine deswegen, ich habe kein Bier getrunken, es gab Paulaner. Deswegen
das zählt nicht, oder wie?
Das zählt nicht, ne? Es macht nur an wunden Hintern.
Das ist dieser blöde Januar-Vorsatz, ja?
Ja, so, es war bei mir nicht nur der, aber mir geht's halt ähnlich, ich habe ähnlich lang kein Alkohol getrunken.
Ja, ich bin jetzt auch nicht so in der Übung, deswegen wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir jetzt einfach ganz locker weitermachen. Ja,
ich will auf jeden Fall am Ende dann ein Foto vom Taxa im Zimmer, wo dann die drei offenen Bierflaschen mit jeweils angenückelt. Weil ich kann mir das gerade vorstellen, wenn er sagt, das irische Bier, das müsste doch anders schmecken als das japanische, wo er das so side to side jetzt noch vergleicht, weil in dem irischen noch was drin ist.
Voll. Nee, es ist tatsächlich leer.
Wow, okay. Es wird spannend, Freunde.
Es wird spannend, ja.
Wir gehen weiter in den Content-Bereich, in den taxischen Content-Bereich. Und Tax, du hast nur visuellen Content, du hast nichts gezockt anscheinend, aber du kannst uns was zu einer Serie und einem Film näher bringen. Und dann machen wir doch direkt locker damit weiter und trinken nebenher alle zusammen unser Bierchen.
Genau.
Oder was auch immer ihr gerade macht. Vielleicht fahrt ihr auch in die Arbeit, wenn ihr das hört.
Ich glaube, da passt das Bier auch super dazu.
Und trinkt dabei ein Bierchen.
Ich habe mal wieder eine Empfehlung, die erst durch Schmerz so richtig gut geworden ist. Und zwar die Discounter. Ich würde sagen, so eine gemockte Dokumentationssendung über so einen typischen Discounter. Ihr kennt sie alle, Lidl, Aldi, Netto, Penny, wie sie alle heißen.
Da, wo man kein Schweinefilet kaufen sollte, ne?
Ja, oder genau, die jetzt ganz hohen Wert auf die Qualität legen.
Ja.
Und
das eine Serie, spielt, eine Serie auf Prime, ne?
Habe ich das
in Erinnerung. Ja.
Und die ist auch relativ kurz, glaube ich, irgendwie nur so irgendwie 8 oder 9 Folgen. Lässt sich schnell durchschauen, weil ich denke, eine Folge ist auch irgendwie nur knapp 20 Minuten lang, ja, also man kann es dann aushalten. Und ich würde sagen, es hat halt viele, viele Anleihen an Jerks. Als würde man Jerks mit Stromberg kombinieren. Christian Ulm, glaube ich, hat produziert. Aber es waren so zwei Brüder, die da entweder beide oder einer mitspielen. Also ich würde sagen, eher so Nachwuchstalente. Und das ist auch echt sehr, sehr authentisch gemacht. Also du merkst richtig, irgendwie eigentlich sollen die Regale eingeräumt werden, aber dann sind die Leute irgendwie im Lager beschäftigt. Und das sind einfach so dermaßen schön interessant gescheiterte Gestalten. Das müsst ihr gesehen haben. Und ich habe ja gerade gemeint, dass eigentlich zum Schluss die Serie besser wird, weil es ein Making-of gibt. Und da siehst du die Schauspieler in ihrer wahren Natur. Und die Super Loser, ja, da in dieser Serie, die sind in dem echten Leben einfach so gut. Und da gibt's eben diesen Security-Menschen, der echt, Probleme auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen hat. Und vor dem ersten Dreh, also in diesem Interview, in dem Casting, als er sich vorstellen wollte, haben alle gedacht, oh mein Gott, nee, scheiße, den Typen können wir nicht nehmen. Das ist so eine coole Socke, das ist so eine geile Sau. Und da hat er dann diese Rolle gespielt, diesen in Anführungszeichen Security-Spezialisten. Meine Fresse, unbedingt anschauen.
Aber du liebst sowas, ja, oder? Also würde ich jetzt sagen, voll, von den Characters voll. Und so.
Und ich muss echt sagen, da geht's zur Sache. Also teilweise fallen da die Charaktere zu Boden und du siehst, das ist halt kein Stuntman. Die hauen sich gefühlt irgendwie auf die Fresse und es hat echt viel so, ja, Fremdschämen-Charakter und ja, man lernt diesen Mikrokosmos da im Supermarkt kennen. Also ich glaube, es ist quasi Stromberg im Discounter. Und was das Ganze natürlich so schön würzt, dass halt dann einfach immer bekannte Leute dann eingeschleust werden, die halt da in Hamburg sind. Ja, also ich mag jetzt nicht spoilern.
Aber ich habe schon, man hat im Trailer gesehen, Fahri Yadim, der ja auch hier in Jerks abliefert, der ist auch mal in dem Supermarkt unterwegs.
Absolut, ne? Absolut, ja. Und richtig genervt und weil ich eigentlich mit den Leuten gar nicht in Kontakt komme.
Also ich fand die Trailer schon so gut und das ist komplett mein Humor. Ich habe es mir noch aufgehoben, weil ich glaube, ich will es wirklich durchbingen. Ich glaube, das ist was, da kann ich dann auch nicht aufhören, wenn ich mal
anfange. Also es startet echt komisch. Es hat teilweise auch so, vielleicht ist es nicht Stromberg, aber fast so Fremdschämcharakter wie teilweise in der Schule, wenn Leute gemobbt werden.
Ja, gemobbt. Gemobbt.
Gemobbt. Taxi, hier los.
Das war, habe ich jetzt extra so gesagt.
Okay.
Angucken und es zündet später noch krasser und du kannst eigentlich teilweise nur wegschauen und am Ende habe ich mir gedacht, ja, so wird's ablaufen, so wird's ablaufen.
Nachdem 3 von 4 hier ja totale Jerks-Fans am Ende sind. Ja. Apropos Philipp, hast du die aktuelle Staffel jetzt schon geschaut?
Ich bin noch hinten dran, aber ich habe es mir vorgenommen für Februar. Okay. Ja.
Aber wir müssen, glaube ich, alle 3 Discounter schauen. Ich glaube, für den Christian ist eher nichts.
Ja. Aber ich muss meine Lanze brechen. Ich glaube, im echten Supermarkt geht's richtig krass ab. Ich war hier beim Supermarkt gegenüber meines Vertrauens. Und da haben irgendwie den ganzen Tag 2 Personen inklusive Kasse den ganzen Laden gerockt. Ich glaube, das ist echt ein knochenharter Job. Also Respekt zu den ganzen Leuten, die da arbeiten.
Ja, ja.
Aber nur die Serie stellt es sehr schön verzerrt dar. Und ja, da geht's gut ab, würde ich mal sagen. Ja, geil. Ich kann leider nicht spoilern, aber es ist...
Und sehr aber auch unbekannte Schauspieler, oder? Da kennt man keinen vorher.
Person wurde hier erkannt, schon mal in irgendeiner Serie gesehen. Ehrlicherweise, ich glaube, die Rapperin oder so, die mir hat jetzt nicht was gesagt hier. Oder der eine
oder andere. Aber die Hauptdarsteller sind alles unbekannt.
Ja,
die Hauptdarsteller sind unbekannt.
Okay. Schön unverbraucht und richtig authentisch, ja. Und ja, also fein. Und ich freue mich, wenn mehr von den Jungs oder von den Personen kommt.
Da denke ich mal, das ging, glaube ich, gut ab. Da hoffe ich schon, dass da auch noch mehr kommt. Ja.
Voll.
Ja, Christian Ulmen Humor im Allgemeinen. Merkt man dann auch wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, der Christian Ulmen war da gar nicht so,
kann ich mir also nicht vorstellen, hat, was ich gelesen habe,
eingewirkt hat. Sondern es wirkte so, als wäre die Story wirklich von den Jungs, ja, also... Du hast auch ein Making-of gesehen, wo die quasi ihre Szenen gedreht haben und die verschiedenen Rollen.
Okay, ich dachte, er hat auch Drehbuch damit geschrieben.
Mein Gott, die Besetzungen sind so gut. Also wieder Konflikte gelöst werden und kommen Konfliktberater so, jetzt gibt sich jeder die Hand und sagst du, was du von dem willst. Es ist echt...
Ja, geil.
Ja, ich schalte gleich um, ja.
Cool. Und was hast du noch geschaut, Tax?
Ja, da muss ich jetzt selber nachgucken, was ich hier sozusagen...
Du hast Don't Look Up auf der Liste, was natürlich jeder hier wahrscheinlich schon gesehen hat. Aber wir müssen natürlich auch mal was zu sagen. Deswegen gut, dass du es drauf hast.
Ja, also Don't Look Up ist eigentlich für mich der Blockbuster von Netflix für dieses Jahr, oder? Lief das dieses Jahr?
Der lief an Weihnachten. 23. Dezember, glaube ich, kam er bei Netflix sozusagen, wurde er live geschalten.
Ja, und zuerst dachte ich, oh, will ich den anschauen, Film Leonardo DiCaprio, da will er nur das Geld bekommen. Aber wie soll es anders sein? Man stellt fest, wenn man ins Weltall schaut, dass da ein Komet auf die Erde zurast und das nichts Gutes heißt. Und ich finde, der Film persifliert, aber auf eine recht intelligente Art, wahrscheinlich auch mehr, weiß ich nicht, fürs Weltpublikum oder ich weiß nicht, ob es nur gegen das amerikanische Publikum ist, so ein bisschen diese Trump-Mentalität, so es wird schon alles klappen und es geht halt dann wirklich in Richtung, ich weiß nicht, kann man das spoilern, rettet die Erde sozusagen und ich denke, es werden auch unsere großen Tech-Konzerne aufs Korn genommen, weil am Ende geht es halt immer ums Geld. Und also mich hat die schauspielerische Leistung, so würde ich sagen, vom Leonardo DiCaprio echt überrascht, weil er auch echt am Anfang recht schön nerdig abgefuckt rübergekommen ist.
Da muss ich kurz fragen. Ja. Dich überrascht noch eine schauspielerische Leistung von Leonardo DiCaprio? Der kann ja alles spielen. Der kann ja am Bierdeckel spielen, wenn es sein muss.
Peter ist ein Fanboy-Modus, muss ich aufpassen.
So, nee, aber ganz ehrlich, Leonardo DiCaprio, und über The Beach kann man wirklich streiten, da bin ich ehrlich, aber sag mir da mal einen,
aber trotzdem, also die
schlechte
Leistung vom DiCaprio, da kann's.
Nein, der kann's schon, also der kann's schon. Ich habe es ja schon mal angedeutet, dass ich bei diesem Film ein bisschen anderer Meinung bin. Ich sehe ihn nicht ganz so ich sehe ihn tatsächlich nicht so uneingeschränkt positiv. Ich finde, er wankt ein bisschen ganz hart zwischen ernstem Thema, totalem Schwachsinn und überdrehter Komik und Overacting.
Diese Mars-Attacks ist noch drinnen so.
Es ist mir zu uneindeutig, was dieser Film eigentlich sein will. Das muss ich sagen, das hat mich die ganze Zeit gestört, wenn ich den angeguckt habe. Und dieses Ende hat's halt dann, also ich will es nicht spoilern, aber das hat's halt für mich dann besiegelt. Und ich sag, der Film weiß nicht, was er sein will. Das war, wie du sagst, das war eine Mischung aus Armageddon, Mars Attacks und eine Weltuntergangs-Doku. Und das war mir zu viel auf einmal. Also ich hätte mir da gewünscht, dass sie sich echt mehr entschieden hätten dafür, eines davon zu machen. Ja?
Spannend, ja. Ich fand gerade das Potpourri so geil dran. Ich fand gerade dieses Potpourri und dieses, dass es am Ende wirklich auf die Spitze getrieben wird, der Irrsinn auch. Ja, also bei mir hat einfach funktioniert.
Also Leo hat es super gespielt, der Cabrio. Alle,
Ganze, ich finde das ganze Ensemble war schon
stark. Ja, und was mir...
Das war völlig
so, wie ich Intro gesehen habe. Also ich habe mir einfach unvoreingenommen den Film angeschaut. Ich habe nur gesehen, Don't Look Up und dann Press Play on Tape. Und dann funktionieren Filme gut bei mir. Das Allerschlechtigste ist, wenn ich hier einen Film anschaue und folgender Kommentar abgelassen wird: Oh, lass uns doch mal gucken, worum es da geht. Weil dann weiß ich schon, worum es geht. Und irgendwie
nur einen Trailer vorher anschauen, das kann man heutzutage eigentlich auch kaum mehr machen, teilweise.
Das kannst du kaum noch machen, ne.
Einer der schlimmsten Filme ist, glaube ich, der neue Ghostbusters. Ich glaube, da habe ich schon einen ganzen Film gesehen.
Ja.
Also den kannst du gar nicht angucken.
Wichtig dazu ist noch zu sagen, es ist ja keine Netflix-Produktion. Ne? Das ist ein Paramount-Film, den Netflix nur lizenziert hat. Das muss man vielleicht nochmal abschwächen. Das erklärt dann auch den Cast und so weiter. Also das ist eine richtig große Produktion. Die wäre sicher, ich tippe mal, da haben sie sich entschieden, was machen wir? Kino, Netflix, beides. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in den Kinos in den USA oder so läuft. Aber ist jetzt auf jeden Fall im TV direkt zum Release bei Netflix gestartet.
Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein schlechter Film, aber es hat mir...
Manche Sachen sind sehr...
Ich hatte ein bisschen getriggert, ich glaube, also, dir war...
Er war mir teilweise auch einfach, ja, erstens, er hatte für mich keine. Er konnte sich nicht entscheiden, was er tun will, und tatsächlich auch, Pax hat gerade so schön, der war sehr in your face gesagt, mir war das zu sehr in your face. Also das war schon so, damit auch der dümmste Redneck Amerikanern noch kapiert, um was es geht. Und das war mir echt zu krass.
Da finde ich aber auch die Bandbreite ziemlich groß, weil zum Beispiel so die Jonah Hill-Rolle, die war mega subtil, die war vorne rum total plump, aber die war eigentlich total witzig. Und dann waren manche Sachen wieder so in your face. Ich gebe dir recht.
Ja, und das war halt. Ich hab's im Geiste dann gerade so im Laufe des Films ganz oft mit Idiocracy verglichen. Was ja eine astreine Komödie war. Ja, also die haben ja gar nicht versucht, da irgendwie einen Anspruch vorzutäuschen. Ja, das war halt einfach ein ganzer Haufen Bullshit, der da abgefackelt wurde. Aber der hat mir tatsächlich am Ende besser gefallen als das.
Okay. Für einfach mich war Look Up aber auch schon primär eine Komödie, allerdings halt mit vielen Anleihen in die Realität, wo man dann überlegt, Moment, ich schaue hier eine Komödie. Ja,
zu viel.
Aber
das war halt zu viel.
Ja, aber pass auf, vielleicht ist vieles in unserer aktuellen Realität halt auch wie eine Komödie.
Ich gebe zu, dass man das tatsächlich, war auch mein Gedanke natürlich, ja. Ich meine,
das triggert den Philipp ziemlich krass.
Ja, mich triggert es schon ein bisschen, ja, weil ich meine, gut, schau einmal Nachrichten, dann hast du auch so ein paar Dinge, wo du dir denkst, hey, das kann nur ein Scherz jetzt sein, ja.
Vielleicht wirklich für Leute, die keine Nachrichten schauen. Also ich glaube auch, was ist die Zielgruppe von dem Film? Vielleicht echt ein paar USA-Leute, die da wohnen.
Das kann durchaus sein, aber wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen muss, das ist eine Kritik an der schauspielerischen Leistung, es war mir zu viel Overacting. Die Jungs haben es zu hart übertrieben teilweise. Oh, so geil. Auch die Lawrence und der Cabrio, ja. Bin kein Freund von Overacting.
Okay, also ich glaube, das sollte euch, dann wahrscheinlich so sein.
Aber das sollte sicherlich so sein. Also der Film hat sicherlich...
Habt ihr gesehen, wann der Leonardo DiCaprio seine Brille gewechselt hat? Er hatte am Anfang gesehen, eine spezielle Brille und dann hat er eine coole Brille gehabt. Oh, ich verliere meine Stimme, ich muss ein Bier trinken.
Ja, aber auch gerade richtig guter Hinweis aus dem Chat. Vielleicht ist es auch einfach so, durch die Realität, die wir die letzten 2 Jahre erlebt haben, haben wir einfach teilweise gar keinen Bock mehr, solche ignoranten, unglaublichen Idioten, Leugner, sonstiges zu sehen, sagen wir jetzt mal ganz deutlich raus, und vielleicht eigentlich dann der Film, wo man sich denkt, und nochmal so Idioten, ich habe sie jetzt seit 2 Jahren gesehen, ich habe keinen Bock mehr.
Und es war mir in dem Sinn auch tatsächlich zu dick aufgetragen. Also der Film hat
mich... Wir brauchen die Aufklärung nicht, glaube ich, des Films
sozusagen. Wir brauchen das nicht, das kann schon sein, aber mir war es in dem Moment zu dick aufgetragen, wo es dann losging. Nein, wir wollen jetzt diesen Meteoriten nicht abschießen, sondern wir wollen die Bodenschätze. Da haben wir gedacht, nee Leute, jetzt nicht mehr. Ja, also als sie gesagt haben, sie wollen lieber die Bodenschätze auf diesem Meteoriten, als diesen Meteoriten abzulenken, habe ich mir gedacht, Leute, jetzt komm runter,
aber,
trink
rein. Aber schön, dass wir den Philipp mal wieder in den Rage-Mode bekommen. Gleichzeitig muss man auch sagen, ich glaube, der Philipp braucht dringend mal wieder ein Bierchen.
Wir haben noch nicht mal über Shyamalaya Ding Dong gesprochen, ja?
Gott sei Dank.
Ich habe den nicht gesehen, diesen hier Don't Look Up, weil genau aus dem Grund, also ich habe das ein bisschen gelesen und reingeschaut und gedacht, ja, irgendwie witzig und Leo-Film möchte ich gucken. Ja. Und dann habe ich halt versucht, meine Frau zu überzeugen, hat die gesagt, nee, weiß nicht, muss man das jetzt echt, das ist ja hier so Parallelen.
Da können wir ja gleich Spiegel-TV Doku schauen.
genau. Oder den FDP-Parteitag zu oder so.
Ja. Genau, so eine Mischung aus beidem.
Fremdschämen und Overacting. Und genau, ich habe ihn nicht gesehen und ich finde es schade, aber so, was ich jetzt auch so im Nachhinein gelesen habe und von euch jetzt so gehört habe, glaube ich nicht, dass ich mir ihn anschaue.
Was ist denn dann bei mir kaputt, dass ich mich über sowas immer noch so freuen kann, wenn ich mir so einen
Film anschaue? Das frage ich mich häufig bei deinem Filmgespräch.
Das ist eine Frage, die kann man sich bei Peter öfter stellen.
Das war eine Vorlage, die habt ihr wunderbar verwandelt.
War gut gemacht.
Kann mir gut vorstellen, dass der Film ganz gut zündet, wenn du drauf ansprichst und dich das Ganze nicht so triggert, wie es bei mir jetzt der Fall war.
Ja, okay. Bei mir kommt dazu, dass ich manche Schauspieler einfach, also wenn ich einen Jonah Hill und einen Leonardo DiCaprio in einem Film sehe und Jennifer Lawrence dazu, dann ist das einfach ein geiler Film. Wahrscheinlich hat das damit auch was zu tun.
Ja, es hat halt Nicolas Cage gefehlt. Muss ich einfach klar sagen, schauspielerische Seite.
Da war für mich wieder nicht.
Ja. Er musste
leiden. Kein Bruce Willis, ja.
Genau, kleine Nebenempfehlung, neu auf Netflix, Primal mit Nicolas Cage.
Hab ich schon gesehen.
Alter! Okay, jeder, der jetzt nicht lachen kann, sollte sich das anschauen.
Was für ein Scheißdreck. Entschuldigung. Okay. Hast du noch letzte Worte zu Don't Look Up? Weil ich glaube, bei dir kommt er ja doch ganz gut weg.
Ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber jetzt auch nicht Blockbuster des Jahres. Also,
aber es langt, um auf deine Liste zu kommen, oder wie hier?
Ja,
weil der Tax wieder wenig konsumiert hat, glaube ich. Oh.
Na, ich hatte schon einiges.
Aktiv konsumiert. Okay.
Okay. Hier gilt nicht, Tax.
Battlefield zählt auch nicht mehr.
Ja, stimmt. Aus dem Chat kommt gerade beste Lache. Ich glaube, das spielt auf Christians explosionsartige Lache an. Ja, ich liebe
es
auch.
Es tut mir manchmal leid, aber wenn ihr es mir verzeiht, dann mache ich es nochmal.
Nee, ich glaube, wir brauchen da mal eine extra Folge, wo wir nur deine Lache aus verschiedensten Folgen zusammenschneiden. Nein.
Aber das dazu braucht man
wieder schon Bierzeit.
Das Age of Primal, deswegen.
Ich glaube auch, entschuldige, Tax hat es gerade angesprochen, ich glaube, es ist wieder Bierzeit.
Ich glaube, der Tax ist durch mit seinem Blog. Ich
habe noch einen Bischoffinger.
Übrigens, ich habe noch eine Sache für euch. Ich habe ja dieses Kokonatbier und habe gesagt, es schmeckt nicht nach Kokonat. Je näher ich dem Boden komme, desto mehr Kokonat. Jetzt ist es halt so, dass es unpraktisch ist, ein Bier zu schütteln, bevor man es aufmacht. Du musst es
ja vorher schütteln, sozusagen.
Ja, mach's auf.
So ein Weißbier.
Genau,
das funktioniert aber halt nicht.
So eine Dose Kokosmilch, die muss man
dann ist es aber hier im Raum verteilt. Das ist das Problem dabei. Aber schmeckt dann doch ganz gut untenrum nach Kokosnuss.
Untenrum nach Kokosnuss. Das ist doch auch ein guter Titel, finde ich.
Untenrum nach Kokosnuss, ja.
Ist für den Pepperary.
Ja, wir haben ja auch noch einen Untertitel. Okay. Dann müssen wir wieder auspacken. Jetzt, wir kommen jetzt
immer noch mal vertrauen.
Liebe Hörer, wir wissen, heute ist es ein bisschen chaotisch, aber das müsst ihr jetzt einfach mal ertragen. Dafür gibt es auch Innovationen. Ne? Wir werden jetzt zur dritten und letzten Bierrunde kommen. Ihr hört schon wieder die Knackfolie im Hintergrund. Ich hole auch mal mein Bierchen und das wird jetzt aufgeschnibbelt.
Seid ihr da quer durch Deutschland gefahren oder wurden die ganzen Biere eingesammelt? Oder gibt es sowas alles in einem Getränkemarkt?
Da war ich schneller.
Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal im Getränkemarkt war. Also in so einem richtigen. Doch, ich habe mal nach einem Kirschsaft gesucht oder so.
Ich schneide jetzt gerade. Ich mache das mit der Schere einfach ganz easy.
Ja, ich habe auch eine Schere gehabt.
Beim ersten Mal aber nicht, Tax, oder?
Mein Bier ist schon mal blau, also nicht nur ihr.
Mein Bier ist auch blau. Mein Bier ist auch blau.
Ich habe auch blau. Ich habe Metallic Blau.
Ich habe Babyblau.
Ich habe Brewdog.
Ich habe es noch nicht auf. Ich muss das noch schnell holen.
Sorry. Ach so. Beim Christian wird alles schon ein bisschen langsamer jetzt. Oh ja, auch mein Bier. Ach so, ich will mein Bier
holen. Das hat jetzt nichts mit dem Bier zu tun, sondern nur mit dem Alter. Das ist alles
länger. Na, okay. Ich habe jetzt übrigens 0,33 mit 5,6%. Was habt ihr zu bieten?
0,33 mit 4,9%. Entschuldigung.
Also ich habe 0,33 mit 5,8%.
Boah, Gott sei Dank hat der Christian nicht nochmal was mit 10, ey.
Geil.
Und der Tax, wie viel Prozent hast du zu bieten?
5,4.
Bin ich mit 5,6 jetzt schon wieder vorne dran?
Ich das jetzt bist du unser Alkoholproblemtyp heute?
Boah, ne? Leute, ehrlich, ja. Ich habe jetzt auch dieses Mal ein ganz normales Bier. So viel darf schon gespoilert werden. Nichts mit Kokosnuss oder Ginger-Extrakt.
Ah, okay, ja, das ist ja schon mal ganz gut, ja.
Ey. Ja, Christian, hast du das schon auf? Nein.
Genau.
Ja, wir warten so lange. Wir können ja noch mal kurz über Don't Look absprechen. Habt ihr sonst noch Meinungen dazu? Nein. Lass mal bleiben. Ja,
außer, dass der Leben nicht schauspielern
aber kann. Schön, dass der Philipp dann doch, also der Philipp wie vor 2 Jahren noch, also mal wieder richtig aus der Reserve gelockt. Sehr schön. Sehr schön.
Warte mal, das spiegelt
so. Philipp, du warst dir die letzten Casts eigentlich immer viel zu milde, finde ich, mit dem Content.
Ich wollte nicht immer der Grumpy Fips sein, aber ging halt nicht. Ich meine, wie gesagt, wir haben den Schamadaya Ding Dong noch nicht angesprochen.
Den werden wir auch nicht
ansprechen. Hast du drauf, oder wie?
Nein. Wir sprechen nicht über den Shyamalan-Film Old. Den schaut ihr euch an, wenn ihr Geschmack habt. Ansonsten lasst es einfach bleiben.
Jetzt hast du es angefangen, Peter. Jetzt hast du den Krieg
gewonnen. Nee, jetzt kommt erstmal der Christian mit seinem Bierchen.
Boah, das ist cool. Schwarze Schaf der Runde heute. Boah, da ist es, der Neid macht sich breit. Was
will das? Boah, ein Black Sheep.
Der Christian hat gerade ein Bier gepostet, Black Sheep, und das sieht fantastisch aus. Ein schwarzes Schaf mit gelben Augen und Blitzen im Hintergrund.
Voll geil. Premium
Dark Lager.
Lager,
genau. Okay, ich finde, das ist ein Bier, das zu dir so passt, oder? Das findest du schon geil so. Sprich
das
dich an.
Ist allein, genau, allein wegen dem Etikett hätte ich mir da mindestens eine Kiste gekauft, ja.
Sehr geil.
Auch von One Pint.
Bei mir ist es.
Was ist denn das? Ist das isländisch oder was ist denn das? Föröer. Föröer-Inseln.
Ach krass. Okay. Also du hast nochmal so ein richtiges.
FO. Geil.
Ich habe wieder so ein Bierchen von unseren Contendern aus Hamburg, so wie es aussieht. Ich habe jetzt nämlich auch von Ratsherren 033er das Festbier. Ein saisonales Festbier.
Oh, lecker.
Ja, das wird, ich denke mal, das schmeckt jetzt einfach ganz klassisch nach Bier im Vergleich zum Ginger und zum Coconut. Wäre jetzt mein Tipp. Sehen wir gleich. Philipp?
Entschuldigung, war gerade abgelenkt. Ich habe das Bier, das hättet ihr jetzt mit meiner Frau so absprechen können. Ich habe nämlich ein Wildwuchs aus dem Brauwerk Hamburg. Also auch ein Hamburger, diesmal aber ein Pilz. Und Wildwuchs, Die Pandemie hat so einen Bart beschert und die Haare schauen auch aus wie Sau. Also Wildwuchs passt heute recht gut.
Passt ganz gut, ja.
Ja, und das Ganze ist ein Fastmocker.
Was heißt denn das?
Also ich finde, die Ähnlichkeit zu dem Schaf ist ja bei mir auch nicht wegzudiskutieren.
Nee, das ist schon gut ausgesucht.
Ja,
ne? Also der
ja, das ist so ein bisschen zu hipster, das Bild. Bist nicht du.
Aber was ist ein Fastmocker? Der Begriff sagt mir nichts.
Ich habe keine Ahnung.
Wenn man das googelt, findet man auch nur dieses Bier. Könnte das irgend so ein Schiffchen sein? Uiuiui, jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis. Erklärt uns mal, was ein Fastmocker ist, wenn ihr wisst, was es ist, wenn ihr aus der Gegend seid. Na. Hamburg.
Auch ein Hipsterbier.
Ja, auf jeden Fall ein Pilz. Also ich meine, wenn die Hamburger was können, dann ganz bestimmt ein Pilz. Das heißt, ich erwarte da jetzt keine negative Überraschung oder sowas. Ich glaube, das wird eine recht Hamburger, friesisch herbe Geschichte hier.
Also es gibt hier Mokka auf Plattdeutsch. Plattmakkers.
Okay.
Das Hammer. Das ist ein Vorschlaghammer. Ist ein Mokka.
Okay, wie viel Prozent? Das hat er nicht so viel, ne?
Nee, 4,9. Das ist eigentlich ganz entspannt.
Also kein Vorschlaghammer im wahrsten Sinne.
Das ist quasi das, was wir hier in Bayern aufs Müsli kippen in der Früh.
Okay. Ja, und der Tax geht gerade richtig an die Front bezüglich Hipstertum.
Ein richtig heftiges Bier. Ja, ein Funk IPA. Da steht eigentlich Punk IPA drauf. Brewed in Berlin. Und da steht drauf, United we stand for better beer. Und das ist jetzt echt krass. Das Bier schmeckt um Lichtjahre anders. Also das Kilkenny war so, ja, kennt man, ist eingespeichert, erinnert mich an Jugend. Das japanische Bier auch, hatte gar nicht so viel anders geschmeckt, vielleicht 20%. Und hier zieht es dir die Schuhe aus bei diesem Bier. Ich würde fast sagen, es schmeckt zwischen Bier und als hätte man in das Bier eine Litchi rein
aromatisiert. Ja, ein IPA, ne? Ein IPA hat gerne mal zusätzliche Fruchtnoten.
Yep. Ja, also ich würde sagen, absolut Litchi, ja. Und ich kenne mich ja gar nicht mit Bier aus.
Absolut.
Hab's ja nicht mit Alkohol und überhaupt und so, aber Litchi ist echt glitchy, ja.
Also absolut. Litchi ist halt auch schon ein Litchi für die Folge.
Also wir haben halt mehr Folgentitel, als wir Folgen haben, ne?
Wir müssen schon mal fürs
Litchi. Aber ich muss wirklich sagen, ich trinke es, aber es schmeckt im Vergleich zu den anderen Bieren echt synthetisch.
Okay. Wir probieren jetzt auch mal unsere Bierchen. Ja. Würde ich sagen. Und dann darfst du
das denn
auch
nochmal. Tax hat er schon vorgetrunken.
Tax hat immer Tax wieder zu früh getrunken.
Ich habe meine Zunge schon reingesteckt, ja.
Also nachdem, ich habe jetzt kein Glas da oder so, weil das wäre sowas zum Beispiel, das würde ich gerne mal im Glas sehen, das Black Sheep. Ich bin ja immer noch total verliebt. Und nach dem Bishops Finger, wo ich mir jetzt den Rest gerade noch reingepresst habe, weil verkommen tut ja nichts hier, ist das ein echtes Highlight.
Also du hast schon geile Biere mit dem Black Sheep und dem Bishops Finger. Du hast irgendwie so, du hast schon fast die Heavy Metal Biere, so rein von den Titeln.
Gut zugeschlagen.
Ja, ich habe echt gut gewählt, ja.
Übrigens, mein Bier.
IPA ist halt schon auch nicht schlecht, gell?
Ja, das ist süß, finde ich. Das Funk IPA, das findest du auch hier irgendwie in so einem Craft-Bierladen.
Funk's not dead, nicht Funk's not dead.
Aber ganz kurz, also mein Ratsherrn Festbier hier, das schmeckt unglaublich malzig. Das hat so eine ganz arge Malznote. Und es steht drauf, lecker dazu Grillhähnchen und Apfelstrudel. Okay, habe ich jetzt beides nicht zur Hand?
Beides zusammen, gleichzeitig oder?
Also, Grillhähnchen, aber
es ist eigentlich noch die Nachspeise, Grillhähnchen mit Apfelstrudel.
In Hamburg isst man sowas wahrscheinlich so zusammen, wer weiß. Da sagt man ja auch China und nicht China. Ne?
Ja. Und es ist die bayerische Antwort auf zum Beispiel im Kaiserschmarrn.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt ein richtiges Bier. Hier wird es nochmal so ein richtig gemütliches Bier. Perfekt für meinen Content auch gleich, den ich euch näher bringen darf. Habe ich jetzt so ein gemütliches Bierchen. Sehr schön. Und der Philipp mit seinem hier, wie hieß es? Genau, Fast Mokka.
Also der schmeckt ein bisschen kräftiger, als ich das von einem Pilz eigentlich. Jetzt krieg ich schon Stimme. Entschuldigung. es schmeckt ein bisschen kräftiger, als ich es von einem Pilz eigentlich gewöhnt bin, aber es ist friesisch herb. Ich würde sagen, es ist nicht weit weg von dem, was ich erwartet hätte. Es ist ein Craft-Bier-Pilz. Also, ja. Prost.
Aber ich finde auch schon, jetzt kriege ich schon Stimme. Ja. Wir wissen alle, was du meinst.
Ich habe zu viel kaltes Zeug getrunken und zu viel geredet.
Und der Alkohol, naja, tut sein Übriges.
Alkohol, welcher Alkohol? Ich weiß nicht, was du meinst.
Also dieses Märzen hier ist echt, echt nett. Das ist wirklich sehr gemütlich. Nochmal, Alkohol. Vielen Dank. Das waren jetzt drei Runden, wunderbares Bier. Wir haben jetzt auch noch unsere letzte Runde hier für die beiden letzten Content-Blöcke von mir und von Philipp.
Dann.
Mega gut, mega gut. Vielen, vielen Dank. Hat auch die Folge, glaube ich, bereichert. Und es ist auch eine Folge, wie wir sie bis jetzt noch nicht hatten. Schauen wir mal, ob sie noch weiter eskaliert. Wir werden sehen. Jetzt hat ja jeder noch ein Bierchen. Ich nehme noch einen Schluck und dann komme ich zu meinem Content-Blog. So.
Ich sage auch nochmal vielen Dank zwischendrin, während der Peter seinen Schluck nimmt. Wahnsinnig schön. Ja, auch die persönliche Übergabe hat mich sehr gefreut, auch wenn nur wegen dem DHL-Dämon in dieser Form, aber hat mich sehr gefreut. Zum Wohl.
Voll gut. Dann Bei mir kommt jetzt, also ich habe auch zwei Themen auf der Liste, bei mir wird das so ein richtiger Star Wars Block. Also wer Star Wars nicht mag, bitte skippen oder einfach mal zuhören, wenn man was anderes hört. Aber wer mag Star Wars nicht, jetzt mal ganz ehrlich. Besonders Philipp, es geht auch teilweise um die alten Star Wars Filme, die du ja also schon auch magst.
Episode 1 und 2 meinst du?
Genau, die alten 1 bis 3. Ja, ich erzähle euch gleich. Also ich habe einen ganz klaren Content, der kommt dann später, von dem Punkt, den muss man im Prinzip, wenn man über Star Wars aktuell spricht, muss man darüber sprechen. Und zwar werde ich über The Book of Boba Fett sprechen. Aber zuerst möchte ich euch kurz erklären, ich habe ein Experiment gewagt. Und zwar seit einigen Jahren schon. Und das hat mich verwundert, Christian, dass du das echt nicht kanntest.
Also ich kannte den Begriff nicht. Also ich kannte, dass es diese Reihe... Erzähl mal, aber...
Ja, genau. Also ich habe etwas vor ein paar Jahren mal gehört. Und zwar habe ich gehört, da gibt es sowas. Das nennt sich die Star Wars Machete Order. Also eine Reihenfolge, in der man die Star Wars-Filme schauen soll, die irgendwie besonders toll sein soll. Und ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, im Podcast auch dazu was gehört. Und habe aber nie mit dem Gedanken gespielt, das auch mal selber auszuprobieren und habe das Experiment gewagt. Jetzt mal kurz zum Background. Star Wars Machete Order hört sich erstmal so seltsam an. Worum geht's da? Es geht darum, wir wissen ja alle, die Star Wars Filme 4, 5 und 6, die kamen ja in den 70er, 80er Jahren raus. Das sind die Klassiker, wie wir aber auch an den Nummerierungen sehen, 4, 5 und 6, das spielt irgendwo mittendrin oder spielt nicht am Anfang der ganzen Star Wars Mythologie. Deswegen kam ja Anfang der 2000er dann, nicht nur deshalb, sondern wahrscheinlich auch, weil man damit massiv viel Geld machen kann, kamen Episode 1 bis 3 raus, also lange Zeit später. Und Episode 1 bis 3, die aber dann eine Art Vorgeschichte zu 4, 5 und 6 erzählen. Und da gab es dann einen Blogpost im Jahre 2011, der ist auch in den Shownotes verlinkt, von dem Star-Wars-Fan Rob Hilton. Rob Hilton, das ist ein Softwareentwickler, der gleichzeitig eine ganz große Liebe zu Star Wars hat. Und er hat sich das Ganze mal genauer angeschaut und hat dann gesagt, jetzt Moment, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jemand Episode 1 bis 3 schaut, dann weiß er ja eigentlich, wenn er Episode 1 bis 3 geschaut hat, eigentlich komplett... Oder ich sag mal, der komplette Twist und die komplette Besonderheit, die gerade in Star Wars 4 und 5 aufgebaut wird und dann Ende von Episode 5 letztendlich erklärt wird und dann auch mit Episode 6 nochmal bestätigt wird. Also das ganze Thema herum, wer ist eigentlich Darth Vader und woher kommt er und wer ist der Typ? Wird eigentlich mit 1 und 3 ja schon wunderbar aufbereitet und erklärt. Und wenn man dann 4, 5 und 6 schaut, dann fehlt einem ja dieser komplette Twist. Dann hat man ja überhaupt gar keinen Überraschungsfaktor mehr, weil man ja schon weiß, wer die ganzen Charaktere sind und wie sie zueinander stehen. Deswegen hat er gesagt, Moment, ich finde ja, man sollte die Filme gar nicht, besonders wenn man sie das erste Mal schaut, sollte man sie gar nicht in der Reihenfolge 1 bis 6 schauen, sondern man sollte folgende Reihenfolge machen. Man sollte mit Episode 4 beginnen. Dann Episode 5 schauen. An Ende Episode 5 wissen wir ja, ohne jetzt hier zu spoilern, allerdings einen 40 Jahre alten Film zu spoilern, ist auch ein bisschen, oder nicht zu spoilern, ist auch ein bisschen dämlich, wissen wir ja, dass Darth Vader sich dort
als... Ich kann nicht so oft erwähnen, dass der 40 Jahre alt ist, bitte.
Der ist 40 Jahre alt?
Nein, finde ich nicht so cool.
Okay, also er ist schon ziemlich alt, ne? Steinalt. Wird ja...
Ich habe den im Kino gesehen.
Das ist krass. Wird ja letztendlich erklärt, ja, Darth Vader ist der Vater von Luke Skywalker. Wenn ich das jetzt jemandem gespoilert habe, sorry for that. Dann ist aber auch krass, dass du unseren Cast hörst, ehrlich gesagt. Jetzt ist es aber so, jetzt sagt er, man soll erst Episode 4 und 5 schauen, dass man sozusagen diesen Twist einmal mitbekommen hat und dann Episode 2 und 3 als sozusagen Erklärung, wie kam es denn dazu, dass Darth Vader zu Darth Vader wurde. Dadurch wird man nicht gespoilert, dadurch erfährt man gar nicht in Episode 1, 2, 3, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wird, sondern erfährt es im Nachgang, in einem Rückblick sozusagen, um dann am Ende mit Episode 6 den krönenden Abschluss der kompletten Filmreihe zu sehen. Jetzt werdet ihr natürlich die Frage haben, warum erwähnt er Episode 1 nicht? Er hat gesagt, Episode 1 ist... Also er sieht es so, dass Star Wars dafür da ist, um diesen Weg von Luke Skywalker letztendlich mitzubeobachten oder die Geschichte von Luke Skywalker zu erzählen. Und in Episode 1 gibt es nichts, was du wirklich brauchst, um die Story und die ganzen Beweggründe und auch diesen Zwiespalt zwischen dunkler und hellen Seite der Macht von Luke Skywalker zu verstehen. Da reicht es auch, Episode 2 und 3 zu schauen. Aber allgemein ist Episode 1 natürlich gerade im Bereich der Star Wars Nerds ziemlich verschrien und ziemlich nicht so beliebt, ne? Ich weiß nicht, ob es in unserer Runde jemanden gibt, der sagt, Episode 1 ist ein guter Film.
Also rechter Scheißdreck.
Christian, ich glaube, du magst das Podracing ganz gern. Ne?
Ich finde, das Podracing ist ein super Showcase für die Anlage im Keller.
Aber, ja, genau.
Ist ja natürlich
schon. Aber das ist auch wirklich das Einzige, was da cool war.
Wie Episode 2, selbst wo hier Jar Jar Binks bei Episode 1 hier unglaublich nervt, aber Episode 2 finde ich bei weitem schlechter.
Jar Jar Binks ist ein großartiges Beispiel, weil wenn du nämlich Episode 1 nicht schaust in der Machete Order, sondern nur Episode 2 und 3 zwischen Episode 5 und 6, dann hast du genau den Punkt. Er hat nämlich dann gesagt, er hat das, glaube ich, mit seiner Frau oder mit jemandem geschaut, der die Filme noch nicht kannte. Und hat sie danach gefragt, du sag mal, wer ist eigentlich Jar Jar Binks? Oder nee, es hat gesagt, fandst du Jar Jar Binks nicht auch mächtig nervig? Und dann hat sie gesagt, wer ist Jar Jar Binks? Also sie hat geantwortet mit der Frage, wer ist Jar Jar Binks? Sozusagen ist ihr der Charakter nie aufgefallen. Und sie hatte sozusagen den gar nicht im Kopf und musste sich mit dem gar nicht abgeben. Und für so einen echten Star Wars-Fan, wir wissen alle, Jar Jar Binks nervt wie Sau. Ne? Episode 2 hat er, glaube ich, 5 Zeilen, wo er was sagt. Episode 3 taucht er auf, sagt aber nichts mehr. Kann man machen, kann man anschauen. Ja. Das ist die Theorie dahinter. Jetzt könnte man meinen, Machete Order heißt das Ganze deswegen, weil sozusagen die Filme zerschnitten werden. Also 4, 5, dann kommt 2, 3 und dann kommt 6. Auch interessant, das ist, glaube ich, auch ein Druckschluss. Viele denken, dass die das kennen. Es ist nämlich so, der hat es nur Machete Order genannt, weil sein Blog heißt Absolutely No Machete Juggling. Das ist sein Blogname. Also warum auch immer sein Blog so heißt. Hier wird sozusagen nicht mit Macheten jongliert. Und er hat es nur so genannt, weil er meinte, den Satz finde ich auch sehr schön, I've dubbed this Machete Order on the off chance it catches on because I'm a vain asshole. Er hat einfach gehofft, wenn er das so nennt und das abhebt, dass dann sozusagen sein Machete-Begriff überall genannt wird. Ich habe übrigens auch, hat auch funktioniert, ich habe nämlich auch, wie gesagt, den Link zu seinem Blogpost habe ich in unseren Shownotes und da wiederum in seinem Blogpost ist ein Link zu einer Night Show in USA, wo dann wirklich beim Seth Meyers über seine Machete Order gesprochen wird. Und somit hat er es im Prinzip geschafft, public zu werden und berühmt zu werden mit seiner Machete Order. Aber man kann sich's ganz gut merken, weil man kann ja trotzdem sagen, Machete Order deswegen, weil die Filme so zerteilt werden. Ne? Von euch hat noch niemand die Filme in der Reihenfolge geschaut, tippe ich mal.
Nope, nicht in der Reihenfolge.
Ich habe es dann ja gemacht. Christian, du hast es vielleicht auf Letterboxd auch verfolgt. Ich habe halt Episode 4 geschaut, ich habe Episode 5 geschaut, habe es abgefeiert, weil ich es auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe. Muss ich auch sagen, ich habe wirklich schon lange die alten Star Wars-Filme nicht mehr gesehen. Und habe dann 2 und 3 geschaut. Und ich muss erst mal sagen, zu seiner Theorie und alles, was in dem Blogpost auch ausformuliert wird, ist komplett richtig. Also das ist eigentlich perfekt für jemanden, der Star Wars noch nicht kennt. Für jemanden, der Star Wars kennt, ist es auch ganz nett, so zu schauen. Allerdings, und Christian, da glaube ich, da sind wir uns einig, 2 und 3 ist einfach, es ist einfach kein Star Wars.
Ich finde das, ja.
Es ist einfach, also 2 ist einfach ein poppiges Filmerlebnis. Ist
einfach nur ein CGI-Showcase.
Ja, mit unglaublich schlecht gealtetem CGI. Ich hatte wirklich teilweise meine Probleme mit dem CGI.
Ja, das glaube ich wirklich.
Und also bei 3?
Special Editions sind aus Episode 4 bis 6, diese unsäglichen, also wie zum Beispiel Jar Jar Binks, über Jar Jar Binks Schwanz, nicht Jar Jar Binks, sorry, ja, Jabba, der hat, hier über den Schwanz steigt, also ganz schlimm. Und 3, ich finde es ja immer wieder faszinierend, was Leute, die sagen ja, Episode 3 wäre gar nicht so schlecht. Man achte auf die Formulierung, sie sagen nicht, er ist gut, sondern gar nicht so schlecht. Und ich finde, der geht gar nicht. Also,
okay.
Diese ganze Backlore mit dieser Order 66, das ist alles, das finde ich furchtbar, wie das umgesetzt wurde.
Bei mir ist es so, Christian, ich sage auch, von den Episode 1 bis 3 ist der dritte der beste, aber er ist halt immer noch schwach. Er ist halt immer noch schwach und er ist eigentlich nur in den letzten 20 Minuten, wo er sozusagen diese Überleitung schafft zu Episode 4 dann sozusagen. Das ist ganz cool gemacht, aber das ist dann auch rushed. Also es ist dann auch... Ja.
Genau, rushed. Und ja. Das ist gezwungen mit Anakin, wo er dann hier seinen Darth Vader-Anzug dann ankriegt, in der Lava da verbrennt. Das, also ich weiß nicht. So unnötig und so dumm, das tut mir richtig weh. Das triggert mich. Ich habe jetzt den Fips-Moment.
Okay. Ja. Ja. Und deswegen sage ich auch, ich sag so, also es war nämlich der erste, also es ist ganz witzig, in diesem Blogpost, da sage ich jetzt auch noch was, da gibt es den ersten Kommentar. Der erste Kommentar ist: This one post is why the internet was invented. I thank you. Das ist der erste Post als erster Kommentar. Der zweite ist dann: It's pretty awesome, but you guys should try this order. 4, 5, 6. Und ich finde, die zwei fassen das sehr schön zusammen. Ich finde es erstmal geil, dass sich jemand da so rein nerdet und wirklich überlegt, kann ich die anders anordnen, und dann auch hier ganz gut beschreibt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Echt cool gemacht. Auf der anderen Seite kann man sagen, ganz ehrlich, wenn du das Star Wars Erlebnis einfach haben willst, das ursprüngliche, dann schau einfach Episode 4 bis 6 und lass 2 und 3 ganz raus, weil ja, die spannend. Vorgeschichte ja. nicht mega nötig ist, ne? Nicht
Aber das können wir ja erst jetzt sagen, Peter, weil damals wussten wir das ja nicht. Also damals waren ja dann die schlechten Star-Wars-Filme the latest shit, was rausgekommen ist.
Das ist richtig.
Ja,
aber das war echt schlimm. Ja.
Also ich kann mich erinnern, 99, glaube ich, kam Phantom Menace, der Star Wars 1.
Und was ich habe nachgeschaut. Episode 1 kam 99 raus, ja. Ja.
Schon 99,
ja. Dann glaube ich 2002 oder 3 und dann 2005.
Und ich kann mich noch erinnern, wie ich ungefähr auf diesen Termin, ich habe dann im Cinema eine der ersten Vorstellungen, die es deutschlandweit gab, angeschaut zu Phantom Menace, weil ich dahin ejakulierend dagegen gefiebert habe. Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich danach mit einem Kumpel, mit dem Basti,
der berühmt berüchtigte Basti, der hin und wieder im Podcast auftaucht, genau.
Über diesen Film geredet habe, weil ich es einfach nicht fassen konnte.
Also, was habt ihr da gerade gesehen?
Der einzig bleibende Eindruck, den wirklich hier das erste Star Wars bei mir hinterlassen hat, ist damals, ich hätte gedacht, das wäre früher gewesen, aber es kann natürlich hinkommen, war, dass das ja der erste wirklich massiv über Internet gepiratete Film war. Der Episode 1. Das war der Film, der hier quasi die Jungfräulichkeit des Internets, was Filmraubkopien entfernt hat. Und ich weiß, wir haben das damals ebenfalls beim guten Kumpel, der auch öfter mal hier zuhört, dem Lars. Hallo Lars. Der, glaube ich, keine Bierprobe mag.
Der hat schon längst abgeschalten,
ja. Er hat schon längst abgeschaltet heute, insofern kann ich ihn jetzt dissen, nein. Aber ich meine, er hat von irgendjemandem eine selber gebrannte CD-ROM damals gehabt mit diesem Film in 320 mal 200 Pixel, 256 Farb-VGA-Optik. Und wir haben das auf einem total winzigen Monitor damals angeguckt.
Ja, aber war das, also ich hatte damals eine, die war von einem Sitz vorne links abgefilmt mit russischen
Untertiteln. Ja, so ist ganz,
aber das
ganz
fiel halt, es fiel in die Zeit, wo das so richtig langsam, wo das so abging, gell? Aber auch noch mit diesen Mini-Formaten.
Das war der erste Film, der so verteilt wurde, und wir haben das damals über, entweder es war noch ein 56 irgendwas Modem oder es war schon eine ISDN-Leitung. Auf jeden Fall haben wir diesen 700 Megabyte großen Film, so wo heute jede DSL-Leitung drüber lacht, ja, haben wir in tagelanger Kleinarbeit wurde der runtergeladen und irgendjemand hat ihn dann auf CD-ROM geteilt.
Dann lacht
er. Aber spannend, das war wirklich genau die Zeit, weil The Fast and the Furious war es bei mir, und er war 2001. Das war, dann habe ich auf Briefmarkengröße geschaut, ja.
Ist, glaube ich, tatsächlich so, dass allgemein Star Wars Episode One als der erste Film gilt, bei dem dieses Abgefilmte aus dem Kino wirklich ein massives Problem wurde.
Ja, das ist spannend. Er sagt, aber wegen Episode 1 jetzt nochmal, er sagt halt auch in diesem Blogpost echt nochmal, und das ist schön ausgeführt, lest euch das durch, wenn ihr Interesse habt, dass er sagt, er will gar nicht drüber ranten, dass der Film vielleicht nicht der beste Film aller Zeiten ist. Er will auch nicht sagen, dass es ein crappy Film ist oder so, aber er begründet wirklich, warum der Film irrelevant ist. Also er sagt, der Film ist irrelevant. Du brauchst ihn nicht schauen, um Star Wars zu verstehen. Du kannst den gerne als Beiwerk schauen. Das sagt er übrigens auch über die Filme Han Solo, Rogue One, wo er sagt, die sind nicht wirklich nötig, die sind ein nettes Beiwerk, die sind gut anzuschauen. Episode 1 ist noch nicht mal, er sagt dann sogar noch, Episode 1 ist noch nicht mal ein guter Film. Deswegen kannst du dir vielleicht sogar ganz sparen.
Aber sehr cool.
Der ist wirklich, lest euch das mal durch. Es ist auch wirklich nett geschrieben. Es hat 1609 Kommentare. Ich glaube sogar, dass da noch einige Perlen zu finden sind in den Comments.
Wahrscheinlich.
Ich
wusste eben, wie gesagt, nicht, dass es diese Bezeichnung dazu gibt, also die Machete Order, dass das stehender Begriff ist. Ich wusste, dass es da so eine Vorschlagsreihenfolge gibt, die ich nie befolgt habe. Da habe ich mich nie dran gehalten. Aber dass es da diesen stehenden Begriff gibt, wusste ich nicht.
Ja, es ist sehr witzig und wird oft referenziert. Und wie gesagt, ich habe es probiert und ich sage euch nur, ich habe bei 2 habe ich gehofft, dass der Film endlich vorbei ist. Bei 3 habe ich gehofft, dass jetzt endlich so die letzten Minuten kommen, weil da konnte ich mich noch erinnern, dass die ganz okay waren, dass das die Hinführung so ganz cool war. Dann habe ich aber auch gemerkt, die sind rushed und auf einmal ist der Film vorbei. Und dann habe ich mich richtig drauf gefreut, mich hinzusetzen und Episode 6 zu schauen. Was einfach, also eigentlich kann ich noch nicht mal ein Ranking machen. Bei Episode 4, 5 und 6 ist mein Gefühl aktuell, Episode 6 gefällt mir am besten. Gleichzeitig ist aber auch Episode 4 ein wahnsinnig guter Film und auch Episode 5 ist für einen Mittelteil grandios. Ja, und also Episode 2, 3
zu schauen. Subjektiv für den geilsten.
Welchen?
Das 5. Empire Strikes Back. Okay. Ich habe aber eine besondere Beziehung zu 4 und zu 6. Und zwar, den 5er, den habe ich, glaube ich, nie im Kino gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Den 4er, der lief ja damals, ich meine, wann kam der raus? 78, da war 78. Ich dabei. Ja. Der lief aber danach noch jahrelang und immer wieder mal. Und ich kann mich erinnern, wie ich 7 oder 8 war, ist mein großer Bruder mit mir in eine Star-Wars-Vorstellung gegangen. Und da habe ich dann, glaube ich, mit 8 oder sowas das erste Mal Star Wars Episode 4 gesehen. Und du kannst dir vorstellen, wie das mein Leben geprägt hat.
Brutal, ja. Hat dich in eine bestimmte Bahn dann gelenkt.
Ja. Genau, ja, wobei Science Fiction gegen Fantasy auszubügeln, das hat es nicht geschafft.
Okay, stimmt.
Stimmt. Aber Star Wars ist halt immer noch Star Wars.
Ja. Genau.
Und Episode 6 dann wiederum. Wann war der? 84, 86 Dreh rum, gell? Oder noch später?
Episode 6 habe ich gerade nicht im Kopf. Ich habe ein bisschen vorher geschaut, wann sie waren. Es war 80er, ja.
Genau, es war halt in den 80ern. Und den habe ich mit meinem Dad im Kino geschaut.
83.
Mhm. 83, genau. Und das hat mich natürlich auch. Also deswegen, und der ist natürlich von den dreien der technisch am beeindruckendsten. Das hat mich schon auch geprägt.
Was ich bei dem Sechser halt geil finde, der schafft es wirklich ein gutes Ende. Also ein großartig gutes Ende zu machen, das man eigentlich nicht anfechten kann. Man kann nicht mal so viel anderer Meinung sein. Es ist einfach gut. Es ist einfach ein guter Abschluss für diese Trilogie.
Stimmt, ja. Es hat ein sehr befriedigendes Ende, würde ich sagen.
Übrigens, ganz wichtig, das ist noch vielleicht so ein kleiner Hint, warum er auch sagt, Machete Order könnte gerade für jemanden, der das erste Mal Star Wars schaut, was es ja immer noch geben sollte, gerade Kinder, die vielleicht dann doch mal Star Wars schauen, wären verwirrt am Ende von Episode 6. Weil in Episode 6 sieht man ja ein paar Charaktere, die nicht mehr am Leben sind. In den Remastered-Fassungen.
In den
Remastered-Fassungen. Ja, man kriegt eigentlich überall Disney Plus und so. Es sind alles die Remastered-Fassungen letztendlich. Also man müsste dann schon echt einen Handstand oder sich extra eine Blu-ray kaufen. Oder eine DVD.
Ich habe die noch auf VHS-Kassette hier.
Ja, krass. Aber im Normalfall schaut man wahrscheinlich, streamt man das gerade alles auf Disney Plus und dann sieht man in dieser einen Szene auf einmal diesen Anakin Skywalker im jugendlichen Alter dastehen und fragt sich, wer ist der Kerl? Weil man den ja nie.
Das ist ja Obi-Wan auch in jung, gell? Oder?
Richtig, ja. Weil man hat die ja nie. Obi-Wan, bin ich mir nicht sicher.
Weil Sir Alec Guinness, den haben sie nicht ausgetauscht.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, nur der Anakin und das ist mega frustrierend, wenn du das denkst, wer ist der Typ, der da jetzt auf einmal bei diesen unglaublich wichtigen Charakteren dabei steht? Und da hilft es dann natürlich, 2 und 3 gesehen zu haben. Was auch spannend ist, letzte Sache dazu, wenn du Episode 2 schaust, innerhalb der ersten 10 Minuten werden alle Characters, die noch wichtig sind, in Episode 2 nochmal erwähnt, wie die heißen und kurz erklärt, was die sind. Somit brauchst du 1 halt wirklich gar nicht. Du verstehst innerhalb der ersten 10 Minuten, wer Padme ist zum Beispiel, wer Obi-Wan ist, wer Anakin ist. Du kapierst das komplett. Somit ist eins komplett hinfällig. Was da passiert, ist letztendlich für die Luke-Saga und für die Star-Wars-Saga an der Stelle hinfällig. Ist ein nettes Beiwerk, ist aber nicht nötig, um der Handlung folgen zu können. Ja, und deswegen die Entscheidung, das eben so zu machen. Ja.
Weißt du was? Hm. Ich glaube, ich werde, also wobei ich Episode 1 nicht auslassen werde, ich glaube, ich werde das Experiment mit meinem beim männlichen Nachwuchs, also mein weiblicher Nachwuchs hat mich ja enttäuscht, aber halt mit muskelischem Vorfeld eigentlich schon enttäuscht, dass es so gezündet hat, weil ich habe Episode 4 mit denen angeschaut und außer meinem kurzen hat da nichts gezündet und der war natürlich total begeistert.
Okay. Okay.
Mit dem mache ich das mal weiter. Dann mache ich jetzt mal 5.
Aber dann mach ruhig, du kannst.
1, 2, 3 dann.
Ja, ja. Mach das so. Genau, mach dann erst 1, 2, 3, wenn er die eh noch nicht gesehen hat. Und mach ruhig 1 dazu. Es tut ja nicht weh. Es ist nur so, man kann sich auch sparen. So.
Wie gesagt, ja, ich meine, und mir tut es echt nicht weh, weil ich finde den 1er. Nee.
Du wirst es sehen, wenn du es wieder siehst. Der 2er hat mir teilweise schon wirklich, der hat mich richtig genervt, wo ich sagte, wann ist das Ding vorbei? Also, das war schon anstrengend.
Aber allein die Podracer-Szene.
Die ist also geil.
Wenn dann oben, ich freue mich schon, wenn meine Frau dann oben im Wohnzimmer hockt und dann wieder denkt, es fährt ein LKW durchs Haus.
Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich gespannt. Also mach mal 4, 5, 1, 2, 3 und dann die 6 als krönenden Abschluss.
6, 7, 8, 9.
Genau, das ist übrigens auch noch, er hat das auch geupdatet. Er sagt dann natürlich 7, 8, 9 kannst du einfach hinten dran schauen. Da braucht es keine spezielle Order. Hat sich auch nicht über die Filme bisher so groß ausgelassen. Er hat nur eben gesagt, Rogue One, Han Solo und so, das kannst du einfach so nebenher schauen. Auch wenn natürlich Rogue One perfekt wäre.
Stimmt. Eigentlich vor 6, oder?
Vor 4. Also zwischen 3 und 4 zu schauen. Sagte aber auch, wenn man als Gedanke hat, es geht um Luke Skywalker primär, dann ist das auch wieder total irrelevant. Kann man machen, kann man aber auch komplett außerhalb der Reihenfolge schauen. Ja. Aber er würde sich dort einreihen von der Zeit. Ja. Spoilert, glaube ich, auch nicht. Ach, Kleinigkeit wird auch im Pod erwähnt. Spoilert er, glaube ich, auch. Na gut, das war der Star Wars-Exkurs, der absolut nerdige Star Wars-Exkurs, würde ich fast sagen. Machete Order, da könnt ihr glänzen, wenn euch da mal jemand fragt, so Star Wars und so, dann sagt man ja, musst mal schauen, voll cool. Aber schau unbedingt den Machete Order, dann.
Ich denke halt immer an Machete. Ja.
Ja, genau. Das ist auch vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich wollte nur kurz ein zweites Thema ansprechen. Und zwar das aktuelle Highlight für mich persönlich zumindest auf Disney Plus. Und zwar die Serie The Book of Boba Fett, die ja Ende letzten Jahres gestartet ist. 7-teilige Serie. Im Stile, ich würde es wirklich sagen, im Stile der Mandalorian-Serie, so rein von der Aufmachung her, von der ganzen Machart, wie der Look auch ist, sehr nah dran an der Mandalorian-Serie. Aha, okay.
Kannst alles nicht mehr drüber streiten, würde ich ja fast sagen.
Ehrlich?
Oh, ja.
Okay, das können wir gleich nochmal machen. Also ich finde ja, allein schon, also
Machart hätte ich jetzt aber auch nicht gesagt. Also da bin ich jetzt beim Christian, das überrascht mich jetzt auch, diese Aussage.
Ehrlich? Also außer, dass halt am Ende diese Storyboard-Zeichnungen kommen.
Okay, aber dann erzähle ich kurz, um was es geht. Also um was geht's? Book of Boba Fett, ja gut, sagt, wenn man Star Wars kennt, schon viel aus. Es wird ein bisschen Geschichte oder ein bisschen Story zu Boba Fett erzählt. Und es geht primär darum, also es schließt handlungsmäßig an zwei Handlungsstränge an. Der eine Handlungsstrang spielt so in der Zeit nach Mandalorian Staffel 2. Der andere Handlungsstrang spielt direkt nach Episode 6. So in der Art, wenn man Episode 6 gesehen hat, weiß man auch, man weiß nicht genau, was mit Boba Fett da passiert ist. Und die Serie schließt da an und zeigt ein bisschen auf, was ist eigentlich mit Boba Fett nach Episode 6 passiert. Diesem Kopfgeldjäger, diesem doch sehr mürrischen und eigentlich gar nicht so präsenten Charakter in Star Wars, der aber trotzdem zu absoluten Kultfaktor etabliert ist. Allein schon durch seinen Style, durch seine paar Szenen, wo er auftaucht, plus sein Raumschiff, ist er einfach zum absoluten Star Wars-Kult geworden. Und da setzt die Serie an. Also setzt sozusagen an Ende Mandalorian 2, einer Handlungsstrang und in Ende Episode 6. Und erzählt so ein bisschen die Geschichte, was dann mit Boba Fett so passiert ist, wie er sich entwickelt hat, wie sich ein Charakter entwickelt hat, was er erlebt hat in der Zeit. Von der Machart finde ich halt zum einen die Optik, Ja, klar, auch dieses Outro am Ende. Aber was mir halt auch total auffällt, ist der ganze Sound und diese ganze, wenn du immer wieder, also es spielt ganz viel auf Tatooine zum Beispiel auch. Wenn du einfach die ganzen Tatooine-Aufnahmen hast, habe ich unglaubliches Mandalorian-Feeling. Also für mich ist es nah dran. Was ihr vielleicht anders seht, ist, dass man vielleicht die Characters, die vorkommen, so, man kennt halt schon total viel. Im Mandalorian ist es so, da kommt ganz viel vor oder ganz viele Charaktere und Sachen, die man eigentlich noch gar nicht aus Star Wars kennt. Bei Boba Fett gibt es ganz vieles, was einem bekannt ist oder was man schon mal gesehen hat und wo man so richtig Flashbacks bekommt. Das ist vielleicht der Unterschied. Oder was seht ihr dann doch so anders als zur Mandalorian-Serie?
Fips, magst du sonst?
Fang ruhig mal los. Du okay. hast zuerst widersprochen, also darfst du auch zuerst
erklären. Okay, also zum ersten ist ja der Anfang von Episode 6, wo Boba Fett ja in diesen Sand-Dings da schlucht.
Ja, genau. Also es schließt dann an das, was in Episode 6 passiert, schließt sozusagen die Serie
und
an. Ja.
Im Grunde ist es ja eigentlich nur, und das ist ja schon in Mandalorian in der Staffel 2 so, dass Boba Fett ja auch wieder auftaucht, dass er halt irgendwie daraus entkommen ist. Das ist ja. Okay. Das finde ich auch okay. Genau. Also wo ich es eigentlich ein bisschen anders sehe, ist das von der Machart. Also die Mandalorian, die mochte ich vor allem so gern, weil die waren so ein bisschen wie dieses alten Akte X zum Beispiel Serien mit diesem Freak of the Week. Es gab einen Handlungsarc, der so über die Folgen hinwegging, aber jede Folge an sich war eigentlich so eine abgeschlossene Geschichte, die immer was erzählt hat. Und da hast du was gesagt, ja, der hat natürlich Charaktere aus den zum Beispiel alten Filmen oder halt auch aus den alten Serien. Also diese Ahsoka zum Beispiel, die kannte ich nicht, weil ich die Serie hier, Rebels oder wie das hier, wo das auch war, nie geguckt habe. Aber ich fand diesen Charakter unglaublich geil. Die kriegt ja auch eine eigene Serie, soweit ich weiß, da bei Disney Plus. Also diese
eine Jedi. Ja, da kommt eine Serie, richtig.
Jedi, die mal Jedi war, aber jetzt kein Jedi mehr sein will oder sowas.
Da habe ich auch Bock drauf, obwohl ich bei diesen ganzen Clone Wars und Rebels und so gar nicht drin bin.
Oh, null. Aber das hat ja, also die Folgen bei Mandalorian waren richtig geil.
Ja.
Und allein das finde ich schon so einen unglaublichen Unterschied zu den Book of Boba Fett Folgen, wie sie bisher sind. Weil die sind von der Erzählart ganz anders. So mit diesen, es ist ja mehr so, ich würde fast sagen 70-80% Flashbacks, seine Erinnerungen.
Viel Flashbacks,
20-30% die aktuellen Bestrebungen hier zum großen Daimyo zu werden.
Das war ja auch meine Anfangskritik. Da sind wir sogar d'accord. Also rein von der Erzählweise, ja, weil ich hatte ja auch mein Problem. Bei Mandalorian hatte ich diesen roten Faden von Anfang an. Den kriegt man ab der ersten Folge mit. Plus man hat dieses ganzen einzelnen Sidequest-Folgen im Prinzip, die dann zusammen aber dem roten Faden dienen.
Genau.
Das ist bei Boba Fett gerade in den ersten Folgen, also bisher sind 5 Folgen ausgestrahlt, 2 kommen noch, also es sind insgesamt nur 7 Stück, was ich ein bisschen schade finde. Also ich finde, man hätte da mehr machen können, aber es wird Gründe haben. Da ist es so, dass ich glaube ich in den ersten, die erste, da war ich erstmal geflasht, bei der zweiten war es dann schon so, ja cool, aber was geht's denn eigentlich, was ist denn eigentlich jetzt los, also was soll denn eigentlich passieren? Und dann kriegt man so ein bisschen Auszüge und dann kriegt man die Flashbacks, aber dann ist es schon so, dass man, und da bin ich bei dir, Christian, dass das da anders ist von der Erzählweise als die Mandalorian-Folge. Gerade diese Flashbacks, die erzählen halt sehr viel, wie wurde Boba Fett zu dem Boba Fett, den wir jetzt sehen. So.
Genau.
Ja.
Und da gab es bei mir so ein paar Fragen, aber ansonsten fand ich das super gut gemacht und mich hat das überhaupt kein bisschen gestört, weil ich schon wusste, das sind ja nur 7 Folgen, das wird so eine richtig schöne...
Nee, gestört hat es mich auch nicht. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, mich hat am Anfang ein bisschen gestört, dass es keinen roten Faden gab oder ich ihn nicht erkannt habe. Ich glaube, jetzt checke ich schon, worauf es hinausläuft und so weiter. Und dann gibt es halt so die ein oder andere Szene, die echt ganz schön speziell war, können wir jetzt gar nicht genau darauf eingehen. Die wurde auch zerrissen, also ich sage jetzt mal die Mofa-Gang. Also
ja, okay, aber mei.
Ja, ich wollte nur wissen, also ich habe es jetzt extra noch nicht angeschaut, weil ich es mir nicht antun will, wenn ich dann immer warten muss. Oh, und schauen
das Sie
nächste Woche, wann es läuft.
Ach, ich finde das ganz nett.
Und das liebe ich gerade total.
Ich werfe mal die 5 Euro ein und binge-watche das dann, weil ich da einfach Bock drauf
habe. Ja, okay, ich habe halt ein Disney Plus-Abo
und ich werde... Also was ich gerade total geil finde, ist, dass ich mich auf jeden Mittwoch freue, weil da die neue Boba Fett-Folge rauskommt. Das finde ich gerade ganz geil mit den 7 Folgen. Da habe ich auch echt Bock drauf, dass ich da immer warte diese Woche. Finde ich ganz okay. Interessant wäre schon mal, wie die Boba Fett-Serie wirkt, wenn man sie binge-watcht, wenn man sie einfach am Stück mal durchzieht.
Also ich habe Mandalorian gebinge-watcht und ja, fand es bei Weitem nicht so, so interessant und so toll wie wie jetzt hat hier Book of Boba Fett oder wie es mir gelehrt hat, diese Marvel-Serien auf Disney Plus hier mit.
Okay. Also ganz kurz, also du findest gerade die Boba Fett-Serie, findest du jetzt auch gerade besser als die Mandalorian insgesamt?
Das würde ich nicht sagen, nein. Also das, aber mit diesem Rhythmus. Also ich fand,
okay, ja, ich hätte mir das auch vorstellen. Eigenmodus einmal die Woche, den finde ich eigentlich auch inzwischen ganz angenehm.
Ja. Das hätte ich mir echt vorstellen können, bei Mandalorian auch so zu machen, ja.
Ja, ja. Finde ich echt angenehm, aber tags bei dir ist so, also wenn du da sagst, du wartest sozusagen, bis alle 7 da sind und dann holst du mir wieder einen Monat Disney Plus, oder so habe ich es verstanden.
Ich glaube, jetzt ist es auch reif. Also jetzt habe ich auch Bock, das anzuschauen.
Ja. Und also, es ist halt, aber sonst, es ist halt einfach Star Wars Fanservice an allen Ecken und Enden. Ich liebe es sehr. Ich habe viele negative Stimmen gehört, für die zum Beispiel sagen, Boba Fett ist nicht badass genug. Boba Fett ist nicht der Boba Fett, den man aus den Filmen kennt. Er hat auf einmal so viele Gefühle und Gefühle.
Ja, aber was kennt man denn aus den Filmen?
Und jetzt kommen wir her. Ja,
wie viel Freedom hat er denn in Episode? Eben,
man kennt ihn aus den Filmen ja total wenig. Und das Nächste ist ja, das Ganze setzt ja an die Filme an. Das heißt, also wer sagt denn, dass sich so ein Charakter nicht verändern kann? Und es wird ja auch ganz klar in der Boba Fett-Serie gezeigt, wodurch er sich verändert. Wodurch er vielleicht auch menschlicher wird. Ne?
Genau, also ich meine, den ersten großen Bruch gab es ja schon mit Episode B2 ist es dann, wo dann halt eben rauskommt, dass der Jango Fett, der Vater von Boba Fett,
genau.
auch kein Mandalorian ist.
Das war übrigens ganz schön in Episode 2 dann, wenn ich habe parallel auch schon die Boba Fett-Serie geschaut, da dann diese Szene, die paar Szenen zu haben mit Jango Fett und Boba Fett als Kind und so, ja.
Und das fand ich, also ich muss das sagen, das war ganz, ganz schlimm. Also allein, dass dann Jango Fett ja auch der Genvater.
Schlimm war schon.
Ich finde, das ist so richtig, ey, wir müssen jeden Scheißdreck auserzählen und sagen, woher kommen denn jetzt die Klonkrieger? Ja, und was ist denn, da fällt Ihnen jetzt nichts Besseres ein, dass die Klontruppen DNA-Klone von Jango Fett sind. Ja, das ist wirklich ganz furchtbar.
Aber weißt du, was witzig war? Das war
Boba Fett schon für mich kaputt. Und Boba Fett hat eigentlich durch jetzt mit der Serie extrem wiedergewonnen. Ja. Obwohl es echt merkwürdig ist, das ist ja, das Schlimme ist ja, The Mandalorian kann ich so feiern, weil das diesen Kult der Mandalorians, also This is the Way.
Ja, ich lieb's ja so, ja.
Also, ich nehme doch meinen Helm nicht ab. Und was macht Boba Fett in jeder Szene? Ich nehme den Helm mal runter. Warum hat er eine mandalorianische Rüstung? Warum?
Vielleicht ist, aber das ist so noch gar nicht so wirklich erklärt, um da mal komplett ins Nerd-Ding abzurutschen. Ist er denn überhaupt, also er ist ja im Orden der Mandalorians wahrscheinlich schon längst ausgestoßen. Ne? Der ist da eher überhaupt nicht mehr gern gesehen.
Aber hat er jemals drinnen? Ich dachte, das ist doch auch so, dass er die Rüstung auch nur irgendwie
ist so ein Punkt. Ich glaube einfach, deswegen kann der auch den Helm abnehmen, wie er will, weil es ihm scheißegal ist, weil er da halt einfach drauf scheißt. Ja, genau. Folge Nummer 5, nicht, dass wir hier in Verwirrungen geraten, ist dann sehr überraschend. Wir wollen gar nicht spoilern. Ich bin davon ausgegangen, aber ich fand die Folge an sich seltsam, wenn man sagt, die Serie heißt The Book of Boba Fett. Fand ich die Folge an sich irgendwie schon seltsam, aber mega geil.
Ich muss die am Wochenende noch gucken. Also,
und ich habe sie auch noch nicht gesehen.
Ah, leider. Okay. Ihr werdet staunen und es auch verstehen, warum einige sagen, das ist doch keine Boba Fett-Folge und was soll denn das? Ich finde es trotzdem geil. Und vielleicht bin ich auch Fanboy genug, einfach zu sagen, ich finde es jetzt einfach geil, dass diese Sache weitererzählt wird. Und ich habe eben vor wenigen Tagen oder Wochen Episode 2 und 3 gesehen. Und wer jetzt über die The Book of Boba Fett ablästert, der sollte sich mal wieder erden und einfach mal Episode 1 bis 3 schauen. Und dann froh sein, dass es heutzutage noch so geilen Star Wars Content gibt, der neu rauskommt, den man einfach genießen kann und wo man wieder die Flashbacks von früher bekommt, ja. Und das ist der große Punkt. Und ich glaube, das Ding wird auch mit Episode 6 und 7 noch richtig gut zum Abschluss gebracht, weil Episode 5 da nämlich einen geilen Punkt macht. Ja. Also, da können wir gerne nochmal drüber reden, wenn es dann durch ist, wenn wir es alle geschaut haben, auch der Tax. Dann können wir nochmal abschließen zu Boba Fett vielleicht in den nächsten Cast.
Ja, kommt jetzt auf allein, die Liste.
Allein, dass er Machete die Order in Episode 4 bestimmt hat, oder Episode 3,
weiß ich das nicht. Das ist genau, das war die schöne Überleitung auch.
Ich will jetzt gar nicht spoilern.
Nee, deswegen. Aber es gibt wohl den ein oder anderen Auftritt von jemandem, der auch mit Machete und dem Begriff vielleicht was zu tun hat. Das war ganz fabulös auszudrücken. Nee, schaut es. Schaut das, wenn ihr Star Wars mögt, wenn ihr Mandalorian mögt, ist ein No-Brainer. Das will ich vielleicht auch noch damit sagen. Wenn ihr Mandalorian die Serie mochtet, dann könnt ihr Boba Fett getrost einfach schauen. Ja. Wenn ihr natürlich sehr krass unterwegs seid und einen Boba Fett sehen wollt, der jeden dritten niedermetzelt, weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Ich weiß gar nicht, wie man da drauf kommt in den Filmen. Also für mich war Boba Fett in den Filmen gar nicht so der mega Badass. Der kam doch nur ein paar Mal vor und hat mal hier und da gekämpft und gut war's. Das
war halt einer der Kopfgeldjäger, genauso
wie dieser. Ja, das ist es. Aber ihr habt gesehen, wie viele Kopfgeldjäger es gibt.
Boba Fett war in den Filmen komplett irrelevant, ganz ehrlich.
Die Rüstung war halt geil. Allein
der war cool. Die
Rüstung war so.
Daraus ist cool. Und er hat halt das geilste Raumschiff von allen mit der Slave One.
Genau.
Die nicht mehr ganz political correct ist natürlich vom Namen. Da habe ich übrigens jetzt auch gehört, das ist vielleicht noch der Fun Fact am Ende. Slave One ist ja der Name des Raumschiffs von Boba Fett, wurde wohl von Lego umbenannt jetzt im Bausatz und heißt jetzt Boba Fett Spacecraft oder irgendwie sowas. Also nicht mehr Slave One. Ja. So viel dazu. Ja gut, das war mein Star Wars Blog. Ich hoffe, 6 und 7 wird geil und dann sprechen wir nochmal über Boba Fett, wenn es dann abgeschlossen ist und ihr es auch
gesehen habt. Ich freue mich sehr drauf. Ja.
Sehr cool.
Richtig.
Dann, wir haben leider jetzt bräuchten wir eigentlich einen vierten Bierblock. Also wer uns auch immer Bier schickt, denkt immer dran.
Wir sind vier.
Wir sind vier Leute, also brauchen wir vier Bierblöcke.
Genau, dann könnte ich aber meinen Blog jetzt nicht mehr vortragen, wenn ich jetzt noch einen Bierblock habe.
Das ist der Punkt, ja, das ist der Punkt. Deswegen kommt jetzt, Philipp, du hast auch noch Content genossen. Da bin ich ja sehr gespannt, gerade bei der einen Sache. Und du bist bei zwei Sachen, Late to the Party hast du da markiert.
Ich hab zwei Late to the Party Topics dieses Mal, weil ich Sachen nachgeholt habe. Ich überlege gerade, ich fange, glaube ich, mit dem Videospiel an. Stimmt, in den Shownotes auch falsch, das ist tatsächlich von 2011. Ich habe Driver San Francisco habe ich nachgeholt, am PC. Also, ne?
Ganz. Also da bin ich mega interessiert, ey. Das ist mir einfach
durchgerutscht. Ganz Gaming, ich habe durch Zufall, das ist so gut wie jedem durchgerutscht.
Aber wie kamst du da drauf, als jemand, der ja Retro gar nicht so mag?
Es tauchte irgendwie in meiner, es ist auch gar nicht so Retro, aber es tauchte irgendwo in meiner YouTube-Bubble auf, als ich gerade irgendwelche Foodblog-Scheiße angeschaut habe. War auf einmal dieses Driver San Francisco-Video und habe mir gedacht, na gut, schau es dir mal an. Und tatsächlich hat mir das total gut gefallen und ich dachte mir, das muss ich jetzt mal probieren, weil das habe ich damals auch nicht mit dem Arsch angeguckt, ja, also nicht interessiert und ich habe da ein bisschen geschaut und ich habe gesehen, hey, wenn du es googelst, 95% der Leute gefiel dieses Spiel und ich mir dachte so, boah, das ist schon krass, also 95% ist mal eine Quote.
Ist mal krass, ja.
Und dann war es ein bisschen schwierig, weil man kann es tatsächlich nicht digital kaufen, also ich musste so richtig auf CD bestellen.
Geil. Ich habe die PS3-Disc noch hier. Also die habe ich mir damals gekauft, aber ich habe es nie gespielt.
Na, super. Muss man tatsächlich mal spielen. Also ich war auch ein bisschen angenehm überrascht von. Also nur so ganz kurz als Einleitung, es geht tatsächlich nur um Fahren. Also du fährst die ganze Zeit, du bist der Driver, der ist Scanner. Ich muss mir den Namen immer nochmal nachgucken, weil da bin ich jetzt nicht so firm. Also du bist der Driver, der ist Tanner und Tanner ist im Kampf gegen seinen Erzfeind, wenn mir jetzt der Name einfallen würde. Ich schieb's jetzt aufs Bier. Und Jericho, Charles Jericho, ich habe gerade mal nachgeguckt. Und Hammer, ne? Den hat keiner gemerkt, den verfolgt Tanner und Tanner wird bei dieser Verfolgung schwer verwundet und fällt ins Koma. Und das ganze Spiel, das du spielst, ist im Prinzip seine Koma-Fantasie.
Das ist das Geile dran. Geile Mechanik. Erklär mal.
Du weißt es von Anfang an, dass es eigentlich seine Koma-Fantasie ist. Und in seiner Koma-Fantasie, was macht er natürlich? Er fährt Auto, weil was anderes kann er wahrscheinlich einfach nicht. Ja. Tatsächlich das Lustige ist aber, er hat eben Superkräfte in dieser dieser Koma-Fähigkeit, Koma-Zustand, komatösen Zustand. Also du kannst quasi mitten beim Fahren, kannst du sagen, so halt, mach jetzt mal kurz hier Freeze Frame, ja, und ich suche mir irgendein Auto in meiner Nähe und springe in diesen Fahrer hinein, dieses Auto, sondern wir nehmen die Kontrolle über den.
Geil, ja.
Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber das hat ein paar ganz coole Implikationen, weil er übernimmt zwar diesen Fahrer, aber die Fahrer haben meistens einen Beifahrer und das heißt, da läuft meistens tatsächlich, wenn du da reinspringst, ein Dialog ab, den dann Tanner irgendwie versucht zu improvisieren. Was wirklich total lustig ist, also du hörst wirklich, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr, wo es stand, es gab irgendwie über hunderte verschiedene Dialoge, ja, und du springst da rein und hast halt deine, hörst halt irgendwelche total lustigen Dialoge teilweise, total absurd, manchmal so ganz Standard-Family-Kram, so, hör, meine Frau langweilt mich, und manchmal sind es halt so Semi-Gangster-Dialoge, aber total lustig, allein das schon ist Unterhaltung pur. Und es bringt tatsächlich auch einen total coolen Twist in dieses Gameplay. Also was wir auch immer in den Reviews bringen als Beispiel ist, hast halt irgendwie eine Verfolgungsjagd. Dich verfolgt jemand, du musst wegkommen. Ja. Jetzt kannst du den allein durch dein fahrerisches Können oldschool ausschalten, durch irgendwelche Abkürzungen und was weiß ich was. Oder du bist halt einfach ein Arsch und springst in einen Fahrer eines Tanklastzugs, der von gegenüber fährt.
Ach, wie geil ist das.
Und wechselst halt einfach auf die Gegenfahrbahn mit diesem Tanklastzug und stellst den quer, nachdem dein Auto vorbeigefahren ist, und dann springst du wieder zurück.
Das funktioniert auch gut. Also das fühlt sich
irrsinnig gut an.
Krass.
Okay. Das funktioniert richtig gut. Du wechselst quasi echt im Flow. Du wechselst einfach zwischen diesen ganzen Rollen. Und wenn man ein bisschen weiter ist im Spiel, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht, so weit bin ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe es nur gesehen, gibt es dann auch Missionen, wo dann tatsächlich sein komatöser Zustand Einfluss auf die Umwelt seiner Fantasiewelt nimmt. Also du hörst dann seinen Herzschlag im Hintergrund, hörst dann irgendwie den Arzt, der irgendwie schreit, ja, let's revive him and step back, I'll shock him und was weiß ich was. Mhm. Und in der gleichen Zeit verändert sich dann auch deine Umwelt so ein bisschen. Also es macht irrsinnig Spaß, es ist ein bisschen fad, weil du halt nur in der Gegend umeinander fährst. Aber also es hat echt mal einen coolen Twist und hat sich was getraut, was mir bei den Spielen heute manchmal so ein bisschen fehlt.
Ja, besonders die Idee ist geil, und wenn das auch noch funktioniert, also diese Mechanik, wenn die funktioniert,
dass du da reinzoomst raus. Unglaublich gut, ja. Und je weiter du bist, dein Progress, der lässt sich dann weiter rauszoomen. Also du kannst weiter entfernte Fahrzeuge auswählen und du kannst da wohl, also muss man mal gucken, da gibt's auf YouTube ein paar ganz geile Beispiele auch. Wenn du kreativ bist und Zeit hast, das ist, glaube ich, ein Teil für dich dann, Peter. du kannst dich in sowas da rein nörden. Ich genieße mal das Gameplay, ne? Aber du kannst tatsächlich total absurde Reaktionsketten auslösen.
Ach geil. Ja, die habe ich ja bei GTA schon immer geliebt, wenn ich dann sage, eben, ich mache jetzt dies, das, jenes, und dann geht die ganze Stadt in die Luft, so in der Art.
So auf die Basis, und das ist echt schön. Also das macht echt Laune. Also ich kann das nur empfehlen, und dafür, dass es ein inzwischen 10 Jahre altes Spiel ist, so schlecht sieht das auch nicht aus.
Ja, krass. Ja, besonders, ich habe das halt hier wirklich auf PS3-Disc rumliegen. Christian, das war damals, als das neu war, du hast sicher damals auch viel den Play 3 Podcast, damals hieß er ja noch, gehört, also ein PlayStation Podcast.
Ja.
Da wurde das ja auch so abgefeiert, dass es so ein gutes Spiel ist und die Mechanik so geil funktioniert.
Ja, ist es auch. Also ich habe das auch, hab da auch mal reingespielt. Ich habe das auch auf PS3. Und ich würde auch sagen, also so jetzt hat mal klar verklärte Erinnerungen, sah das schon gut aus, und das, glaube ich, auch jetzt hat doch gut.
Ja, mit dem Retroblick. Also vielleicht ist es auch mal wieder. Ja, cool.
Und lustigerweise, ich meine, man hat sich ja immer so ganz viel beschwert, dass die Konsolen die PC-Technik so ein bisschen ausgebremst haben, ja. Mhm. Aber ich sag mal, wenn du ein gut gemachtes PC-Spiel von 2013, 2012 irgendwie so in der Gegend nimmst und du drehst das jetzt heute auf einem hochauflösenden Display, einfach die Auflösung hoch, weil deine Grafikkarte das hergibt, dann sieht das tatsächlich richtig gut aus. Machst noch irgendwie ein Anti-Aliasing an oder sowas und spielst es trotzdem noch in 60 FPS. Also das ist richtig, macht echt Laune. Und da merkst halt so, dass das Spielprinzip und die Spielmechanik, die letzten Jahre echt irgendwie in den Hintergrund getreten.
Aber allerdings war das damals schon, ich erinnere mich, als es rauskam, wie gesagt, da haben viele drüber berichtet, da war es damals schon was Besonderes, weil das war auch eine Zeit, wo eigentlich jeder so das nächste Call of Duty gebaut hat und das nächste Far Cry und sonst was.
Der ist aber trotzdem ein bisschen untergegangen damals, glaube ich. Das hat so relativ spät seinen Ruhm erlangt. Ja. Und ich bin echt froh, dass ich das nachgeholt habe, weil das macht richtig viel Spaß. Also das hat auch mehr Zeit gebunden als meine ganzen zeitgenössischen Spiele, die ich jetzt vielleicht gerade spielen könnte. Krass.
Das finde ich immer toll, das muss ich sagen, das finde ich total toll, wenn man dann so ein altes Spiel kramt und da hängt man so richtig dran.
Vielleicht ist das ja auch endlich mal ein Spiel, das mich von Battlefield 2042 wegbekommt.
Und ich muss natürlich auch sagen, auch der Soundtrack ist richtig cool.
Der Soundtrack, wie ist das da in der Tutorial-Mission, musste man da nicht ein Auto fahren?
Your Mom. Ja,
ja, es ist so ein Running Gag. Der Philipp ist nämlich der einzige Mensch auf dieser Welt und wahrscheinlich auch der einzige, den wir kennen, der das GTA-Tutorial zweimal nicht geschafft hat, weil er mit dem Auto irgendwo hängen geblieben ist.
Also nein, er ist nicht der Einzige und ich finde es ja lustig, dass ich mich darüber lustig mache, weil mir ging es ganz genauso.
Und das sage ich
wir haben auch. Also, wir haben jetzt vier Leute hier. Wir haben jetzt vier Leute hier. Christian, das bleibt aber an mir hängen. Das kannst du sagen, so oft du willst.
Das ist egal. Christian, bei dir war es Zufall. Aber wir haben hier vier Leute. Davon haben drei Leute GTA 5 gespielt. Einer von den dreien hat sogar durchgespielt. Die zwei anderen sind beide im Tutorial hängen geblieben und einer sogar zweimal. Das ist faszinierend. Das findest du nicht oft. Gamer-Shaming kommt im Chat. Ja, okay.
Gamer-Shaming ist nicht schlecht.
Gamer-Shaming ist gut. Ja, okay, no Gamer-Shaming. Ich sage ja schon nichts mehr, aber es ist trotzdem lame. Ja, geil, Philipp. Das ist mal wieder so ein richtiger Aufheller jetzt auch in meiner Retro-Seele gewesen, weil es ist ja eigentlich fast schon Retro. 9 Jahre ist Retro.
Sorry. Ja, ich glaube, das müsste dir auch gefallen. Also
ja, und da gibt es sicher den einen oder anderen hier auch.
Ja, den kannst du ja graden lassen.
Ich hab's leider nicht mehr OVP. Ne? Ich hab's natürlich damals war noch die Zeit, Spiele kaufen, Folie runterreißen, Spiele in den Schrank und niemals spielen.
Ja. Ich hab auch nur so eine schwurbelige Green Pepper Special Edition Wühltisch.
Ich hab eine First Edition, aber die ist halt nicht in Folie. Fuck.
Ja, PC, glaube ich, also wenn man halbwegs, also muss man ja nicht einen guten neuen PC haben, aber auf der PS3 ist es bestimmt schlimmer zum Ertragen als jetzt.
Ja, ich werde es auf der PS3 spielen. Ich habe jetzt Bock drauf, auf das Experiment. Ja.
Willst du nicht noch warten mit der PS3, bis diese Emulation oder Simulation
rauskommt? Nein, bei mir ist sie angeschlossen.
Ach, krass.
Ich kann einfach HDMI.
Da hat alles noch dastehen.
Ich habe doch das hier komplett jetzt connected an meinem Fernseher. Yes. Ja, geil, Late to the Party, aber sehr geil. Und was ist das andere Late to the Party? Das lese ich immer bei Netflix, aber denke mir immer, wer schaut das?
Ja, so ging es mir tatsächlich auch. Ich habe, wir sprechen, oder Peter sprach gerade von Ozark.
Ozark.
Ist natürlich auch ein sensationell nichtssagender Titel. Schlägt allerdings, das war ein Satz, den ich dazu mal irgendwo gelesen habe und dann habe ich mir gedacht, cool, das schaue ich jetzt an. Schlägt in die Breaking Bad Kerbe. Was ja definitiv eine meiner erklärtesten Lieblingsserie war, was ist denn hier schon wieder in diesem Chat? Gehen schon wieder irgendwelche.
Mach einfach weiter, Philipp, lass dich nicht irritieren.
Ich ignoriere das jetzt.
Der Philipp hat gesagt Breaking Bad. Ja, Breaking Bad, auch so ein Punkt, wo ich nicht in Staffel 1 bisher hinauskam, obwohl ich es schon sehr Bad gut
eine,
fand.
Ich bin immer über Folge 1 hinausgekommen.
Aber das war beim ersten Breaking Versuch Bad bei mir.
Scheißegal, eine der großartigsten Serien ever, ja, aber am Ende ist es eine Gangstergeschichte. Also wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, der Fips hat so eine leichte Schwäche vielleicht für so Gangstergeschichten, in denen Gangster-Gangster-Sachen machen.
Absolut, ja.
Am Ende geht's hier um Marty Bright, der als Finanzberater, Investmentberater mit seinem Partner gemeinsam eine kleine Firma in Chicago betreibt und als Geldwäscher für ein Drogenkartell zwangsverpflichtet wird Und um seine Familie zu retten, dann, weil das so Kartelle sind ja jetzt nicht unbedingt freundlich, ne? Die sind ja eher so schlechtlaunig. Nicht so cool, ne? Irgendwie schon, aber auch nicht. Um seine Familie zu retten, versteigt er sich halt zu dieser etwas steilen Theorie, dass er in Ozark, Missouri, also so eine totales Redneck-Landei-Ecke, total cool Geld für dieses Syndikat waschen kann. Und verspricht halt dem Mafia-Paten hier, dass er irgendwie, ich glaube, 500 Millionen Dollar in einem Jahr oder sowas für ihn waschen kann in Ozark. Und er
Ozark ist ein Ort,
ja. Und er verpflichtet oder? Dann. Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, er ist nach einem realen Vorbild entstanden. Mhm. Oder es gibt sogar diese Ozarks. Es ist auf jeden Fall so, wie du dir halt so ein amerikanisches Scheißkaff vorstellst, mit anderen Worten. Ja, und er zwingt halt dann Hals über Kopf, weil dieser Mafia-Pater halt sagt, der ist cool, die ersten 8 Millionen hast du halt in 4 Wochen dann gewaschen, dann glaube ich dir, sonst bringe ich dich und deine Familie um. Er flieht halt dann quasi mit seiner Familie Hals über Kopf in diese Ozarks mit sehr wenig Budget und siedelt sich da an und versucht halt in marode kleine Familienunternehmen jeweils seine Kohle reinzubringen, zu investieren, um auf diese Art und Weise Geld zu waschen. Und am Ende kämpft er im Prinzip darum, dass in diesem Redneck-Scheiß-Kaff sowieso alles total Kleinkriminelle sind. Also er landet quasi in einem Kaff für Kleinkriminelle, um großkriminellen Sachen zu machen. Mhm. Und das Ganze geht inzwischen über, ich glaube, 4 oder 5 Staffeln bei Netflix. Also das ist tatsächlich auch super gut angekommen. Und wenn du für diese Storys so ein bisschen eine Schwäche hast, macht es echt Spaß. Also es ist ein bisschen vorhersehbar natürlich, wie sowas immer ist. Geht up and down, aber er versucht halt einfach für dieses Syndikat Geld zu waschen, kauft sich in alle möglichen Unternehmen ein. Das Syndikat lässt ihn aber nicht immer so machen, wie er will, und funkt dazwischen. Der örtliche Sheriff ist tierisch korrupt. Also hast du so das komplette Programm, ja, und es macht echt Spaß zum Anschauen. Also ich habe einen Haufen Spaß, das anzugucken.
Es wird auch überall, ich habe kurz geschaut, es wird ja wirklich mit Breaking Bad verglichen, aber es ist jetzt nicht so ein komplettes Rip-Off, wo du sagst,
okay. Nein, überhaupt nicht. Also schon weil, also der Witz ist vielleicht eher so ein Semi-Spoiler, ich glaube, man kann relativ schnell drauf kommen. Wenn man es anguckt, also der Witz so ab Staffel 2, seine Frau, die ist am Anfang überhaupt nicht kriminell, also die wusste gar nicht, dass da Geld gewaschen wird und sowas. Und so im Laufe der Zeit wird sie eigentlich so die treibende Kraft hinter den ganzen kriminellen Unternehmungen. Und das ist dann tatsächlich witzig, also die so zum Angucken, weil die beiden natürlich dann so ihre Eheprobleme haben, die haben sie von Anfang an, aber die werden dann immer schlimmer, aber danach sind sie halt so quasi selber schon so kleine Mafia-Paten, die da ihr Casino betreiben, und dann gehen sie zu einer Therapeutin und jeder von den beiden besticht die Therapeutin, ohne dass es der andere weiß, dass sie ihm recht gibt. Okay. Und es geht dann so lang gut, bis die Therapeutin halt unglaublich wohlhabend ist, weil sie mit dem ganzen Mafia-Geld bestochen haben und mit dem Lamborghini anfährt. dann kriegt es aber die Mafia-Anwältin mit, die da auch in dieser Gegend gegen ihren Willen von den Mafia-Paten angesiedelt wird. Und es ist halt so, also es werden dauernd irgendwelche Leute umgebracht oder was weiß ich was. Aber es hat auch einen gewissen Absurditätsgrad und es ist echt total lustig. Also wenn die alte so eine bucklige alte Therapeutin, ja, die dann halt auf einmal mit ihrem Lamborghini anfährt, weil sie alle so viel bestochen haben, ja, und sich dann vor ihr noch verplappert haben, dass sie tatsächlich kein kleines Familienunternehmen führen, sondern halt für die Mafia Geld waschen, ja, und ihr dann noch einen Haufen Geld dafür geben, dass sie das nicht weiter erzählt und für sich behält, und sie macht halt nichts, hat halt nichts Besseres zu tun, als sich ein Lamborghini davon zu kaufen, ja. Und das ist echt, also ich kann es nur empfehlen, es geht auch so ein bisschen so ein Grat entlang zwischen ernsthaft und Komödie.
Das magst du doch aber eigentlich gar nicht so gern.
Eigentlich nicht, aber sie machen es besser, weil es schlägt grundsätzlich mehr in die Richtung Tragikomödie dann. Okay. Ja, also du weißt aber nicht, sollen die Leute eigentlich leid tun, sogar wenn mal was klappt, was sie machen? Ja. Ja, oder ist das eigentlich, das ist so, das, deswegen ist so wie Breaking Bad. Also Breaking Bad hatte ja auch so diesen Effekt, du konntest dich mit ihm irgendwie identifizieren, wie er versucht, seine Familie nach seinem unvermeidbaren Tod noch irgendwie durchzubringen und denen irgendwie möglichst viel Geld zu hinterlassen. Und gleichzeitig war es halt ein tierischer Scheißkerl dann irgendwann. Ja, und so diese Kombination kriegen die hin. Und also wenn man guckt, tatsächlich die Bewertungen von dieser Serie sind auch für Netflix-Serien unglaublich gut.
Ja, besonders vier Staffeln heißt ja auch bei Netflix dann doch, das hat sich durchgesetzt. Und das wird vielleicht sogar zu einem Ende geführt und nicht einfach schnell mal
Das funktioniert richtig gut. Ich meine, die Schauspieler sind alle bekannt. Die sind aktiv, meistens aus irgendwelchen Schrottproduktionen tatsächlich. Aber sie spielen tatsächlich nett. Und also gerade hier dieser Hauptdarsteller, ich glaube, der hat noch nichts Vernünftiges gespielt. Ich muss gerade mal gucken. Aber wirklich nur Schrott im Prinzip, ja. Aber hier macht er echt einen guten Eindruck, weil du, also ich kauf's ihm ab. Ich kauf ihm diese Rolle ab.
Cool.
Ja, so wie der Willen, der größte Mafia-Geldwäscher der Welt zu sein.
Cool. Aber auch für viele, glaube ich, jetzt ein Tipp, weil wie oft habe ich Ozark auf der Netflix-Startseite gesehen und mir immer gedacht, der wird schon irgendjemand schauen. Und nie wirklich reingeschaut, also
was da eigentlich los ist. Wenn du Breaking Bad magst, wirst du das mögen. Wenn du Breaking Bad nicht magst, bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob du es magst.
Okay. Also so jemand wie für mich, der Breaking Bad zwar Staffel 1 schon gesehen hat und eigentlich schon vorhat, jetzt weiterzuschauen, lieber erstmal Breaking Bad fertig schauen, bevor man mit
so. Breaking Bad ist definitiv die bessere Serie. Ja, muss man einfach sagen, was allerdings nicht zuletzt am Hauptdarsteller liegt, weil der ist halt in dem Fall hier als Heisenberg einfach unschlagbar. Aber es ist definitiv eine erstaunlich gute Serie. Ich habe auch gedacht, es ist so eine langweilige Erzählgeschichte. Im Chat wird gerade eskaliert. Entschuldige, können wir den mal kurz rausschmeißen? Der ist irgendwie, der wird aggressiv.
Ja. Entschuldigung. Gut, genau, weiter geht's. Aber du kannst noch abschließend ja auch sagen.
Empfehlung total. Also Ich sehe gerade hier, unser Jason Bateman, der die Hauptrolle spielt, war unter anderem als Regisseur bei einzelnen Folgen von Arrested Development und sowas. Also der ist noch nicht völlig blöd, ja. Hat auch zig Awards gewonnen und es passt einfach. Also schaut euch mal die erste Staffel an, entweder sind nur 10 Folgen, also die Staffeln sind relativ kurz. Entweder du bist dann hooked oder nicht. Also würde sogar sagen, schau dir vielleicht mal die ersten 4, 5 Folgen an. Die ersten 2 war ich mir auch noch nicht so richtig sicher, aber dann, wenn du so weiterguckst, dann ist schon relativ schnell klar, ob du das weitergucken willst oder nicht.
Cool.
Man kann es gut durchbingen. Also ich binge das gerade nämlich durch, deswegen.
Man kann es gut bingen, ich binge das nämlich gerade. Das ist immer das Beste, wenn man hier einen echten Binger auch am Start hat.
Ja, macht mal durch. Also es gibt gerade die aktuelle Staffel, die werde ich jetzt übers Wochenende noch fertig gucken in Ruhe.
Okay, also 4 gibt es gerade, 4 Staffeln. Also man muss sich schon vornehmen. Es ist jetzt nicht mal schnell mit einer Staffel getan, sondern man hat schon was zu tun, ja.
Ja, Hexi schaut es auch an.
Aus dem Chat kommt auch direkt, werde ich anschauen. Ja, ich glaube, das könnte den einen oder anderen hier schon taugen. Sehr, sehr cool. Ja, das war heute viel Bier-Content, aber auch viel Nerd-Content, würde ich schon sagen, oder? War mal ganz gut die Waage gehalten. Wahrscheinlich nicht so wie die letzten Male, aber es lag natürlich daran, dass wir so gut versorgt wurden dieses Mal. Ein letztes Mal. Vielen herzlichen Dank dafür natürlich.
Dankeschön.
Und auch vielen Dank fürs Zuhören an alle. Wir waren mit der Laufzeit ein bisschen kürzer dieses Mal und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen straight up weniger Themen ein bisschen genauer beleuchten und das haben wir geschafft. Sehr cool. Sehr viele Sachen auch von Japan über die Adventures, über eine deutsche Serie mit den Discountern. Dann komme ich mit meinem Star Wars Zeugs und dann kommt der Philipp noch mit ein paar Sachen, die könnte man ja vielleicht verpasst haben. Sehr nice, sehr schön. War cool, oder?
Ja, und sogar unser verbal eskalierender Chat-Kollege hier sagt, es ist eine Bombe-Serie, aber tatsächlich, woraus ich schließe, dass er wahrscheinlich mehr als unsere 3 Bier getrunken hat heute.
Das schaut so aus.
In einem Drittel der Zeit
halt. Das wirkt so, ja. Sehr cool. Vielen Dank. Auch voll viele Live-Hörer heute. Das ist doch mega cool für das Live-Erlebnis. Voll spaßig. Ja, der eine zockt nebenher sogar noch. Hier der nächste zockt nebenher sogar noch Battlefield. Richtig cool. Wirklich, kommt beim nächsten Mal ruhig auch in den Live-Chat. Wir kündigen es ja an auf dem Discord. Wir können es auch wieder, haben wir dieses Mal nicht gemacht, wieder mehr auf Twitter und so ankündigen, wenn wir live gehen. Ich glaube, es ist ganz nett. Und der Chat, je mehr Leute da sind, desto mehr sinnvolle, aber auch sinnlose Kommentare hat man da. Also es ist spaßig. Schöne Unterhaltung. Und ich hoffe, ihr habt den Podcast genossen. Ja, sinnlos. Ja. Podcast genossen. Und wir kommen in einem Monat sicher wieder, dann höchstwahrscheinlich, wir wissen es ja nicht, aber höchstwahrscheinlich mit weniger Bier-Content und wieder mehr Nerd-Content. Außer jemand überlegt sich, dass er uns ein Päckchen zukommen lässt. Könnte ja passieren.
Wir nehmen übrigens nur tatsächlich Pakete an, die auch mit komplettem Absender sind und bei denen sämtliche Flaschen original verschlossen sind.
Genau, und bitte auch keine selbstgebackenen Kuchen und keine selbstgebackenen Muffins oder so, sondern gerne original verpacktes Zeug, ja. Aber das nehmen wir gerne an, da freuen wir uns tierisch drüber und das wird dann auch so zelebriert wie heute. Haben wir heute mal schon ziemlich zelebriert. Ich hoffe mal so auch im Chat auch, das hat schon, war ganz gut so, oder? Haben wir schon ehrenvoll behandelt.
Gut, ja.
Ich denke auch. In diesem Sinne, bis in einem Monat und gute Zeit bis dahin. Macht es gut.
Viel ciao, ciao. Spaß. Lasst euch nicht einschneiden.
Servus. Bis zum nächsten Mal.